schönen Sonntagmorgen wünsche ich Ihnen. Herzlich willkommen zum Fenster.com EM Doppelpass aus dem Airport Hilton in München. Schön, dass Sie alle dabei sind hier bei uns und natürlich auch zu Hause. Und ich habe den Eindruck, alle bemühen sich, stimmungsmäßig sich nicht so runterziehen zu lassen vom Ausscheiden der deutschen Fußballnationalmannschaft. Aber das war natürlich echt bitter für uns Fußballfans in Deutschland, weil es so knapp war, weil es vielleicht auch unverdient war, weil es so kontrovers war, was den nicht gegebenen Elfmeter anging. Aber im Grunde setzt sich doch so eine Stimmung durch, dass man stolz ist auf diese Mannschaft. Auch der Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich da in einem Tweet geäußert, hat gesagt, ihr könnt stolz sein darauf, was für eine Begeisterung ihr entfacht habt in Deutschland, und stolz sein auf das Erreichte. Aber natürlich tut's weh, uns allen, bei den Protagonisten noch ein bisschen mehr. Julian Nagelsmann hat sich gestern, der Bundestrainer, in einer Pressekonferenz sehr menschlich, sehr verletzlich und den Tränen nah so geäußert.
Ich war jetzt bei noch keinem Turnier dabei, aber ich habe mir sagen lassen, dass es nicht oft der Fall war, dass nahezu jeder Spieler, der das Camp verlässt, Tränen in den Augen hat. Das ist, glaube ich, schon ein großer Verdienst von allen im ganz gesamten Staff.
Da spürt man einfach, wie nah das ihm und dem ganzen Team gegangen ist. Und auch darüber wollen wir natürlich sprechen, wie emotional und menschlich er sich präsentiert hat. Die anderen, die noch drin sind, die feiern. Die Niederländer zum Beispiel, die feiern mit ihren Fans weiter dieses EM-Fest hier in Deutschland. Stehen ja jetzt im Halbfinale, die beiden Halbfinals, Spanien, Frankreich und Niederlande, England. Wir haben jede Menge zu besprechen mit einer tollen Runde, und unser erster Gast ist der ehemalige Trainer des VfL Bochum. Freue mich sehr auf Thomas Letsch. Hallo. Da kommt er. Herzlich willkommen bei uns hier beim Fenster.com EM Doppelpass in München. Thomas, grüße dich. Danke, dass du mal den Weg hierher gefunden hast. Wie sieht es denn mit deiner persönlichen Enttäuschung aus über das Aus der deutschen Fußballnationalmannschaft bei der Heim-EM?
Ja, ich glaube, mir geht es wie allen anderen. Das ist eine Euphorie in ganz Deutschland entstanden, und dementsprechend tut es weh, dass es vorbei ist für die deutsche Nationalmannschaft. Aber das Schöne im Fußball ist, das eine ist vorbei und das nächste steht vor der Türe. Die WM kommt bald wieder, und von dem her nächste Chance. Und ich glaube, wir müssen die positive Stimmung, die im Moment im Land ist, einfach mitnehmen.
Ja, das, glaube ich, geht uns allen so. Und wir wollen natürlich drüber sprechen, auch über diese positive Stimmung, mit einer, wie ich finde, sehr interessanten Runde heute. Und ich möchte die weiteren Gäste vorstellen. Zum einen ehemaliger Bayern-Spieler, ehemals VfB, ehemals Nationalmannschaft, jetzt Sport1-Kolumnist. Hallo, Holger Badstuber. Dann begrüßen wir den freien Journalisten und Podcaster Tobias Holtkamp. Hallo, Tobi.
Hi, guten Morgen.
Den Buchautoren Edelfeder Ronald Reng. Hallo. Und er darf natürlich nicht fehlen, auch heute nicht. Hier ist Stefan Effenberg. Und Thomas Letsch hat schon angesprochen, das nächste große Ziel für die Nationalmannschaft steht vor der Tür. Und Ruth Hofmann, die ich ganz herzlich begrüße, wird das auch in ihrer Frage der Woche jetzt ins Auge fassen.
Sehr gerne. Schönen guten Morgen. Also klar, die Enttäuschung ist natürlich noch da, das ist nachvollziehbar. Aber wir können schon nach vorne blicken, wie ihr das angesprochen habt. In 2 Jahren steht die Weltmeisterschaft in USA, Mexiko, Kanada an. Und wir haben doch wirklich einen Fußball gesehen, der mitreißt, der vielversprechend ist. Und Julian Nagelsmann wird ja bis 2026 in jedem Fall Bundestrainer sein. Also führt er uns zur Weltmeisterschaft. Und selbst wenn dann einige Köpfe wie natürlich Toni Kroos oder manch anderer nicht mehr dabei sein werden, wir sind doch auf einem guten Weg. Und selbst Julian Nagelsmann rechnet sich da einiges aus. Hören Sie mal rein.
Ja, traurig ist es. Traurigste ist, dass ich ein Heim-EM wahrscheinlich in meiner Karriere auch nicht mehr kommt.
das tut weh und auch, dass man zwei Jahre warten muss, bis man Weltmeister wird. Tut auch weh. Die gefällt euch die Aussage, gell? Da werden die Augen alle groß, Wahnsinn. Was soll ich jetzt sagen, dass man in der Vorrunde ausscheidet? Natürlich will man Weltmeister werden, ist doch klar. Das will jede Mannschaft, die in der Quali teilnimmt, 25 übrigens.
Dann wären wir halt in zwei Jahren Weltmeister. Sehr schöne Aussage. Was halten Sie davon, von dieser Kampfansage? Ist unsere Frage der Woche. Sagen Sie, genau so muss man rangehen. Man braucht natürlich große Ziele und wer nicht diese Einstellung hat, der muss auch gar nicht mitfahren. Oder sagen Sie, oh, das ist natürlich gefährlich, weil so ein Spruch kann nach hinten losgehen. Also stimmen Sie gerne mit ab oder sagen Sie uns Ihre Meinung am Dopafon. Wir freuen uns drauf. Dankeschön.
Also anrufen und teilnehmen. Wir sind gespannt auf Ihre Meinung. Aber bevor wir Richtung WM schauen, wollen wir noch mal zurückschauen auf dieses traurige und knappe Ausscheiden gegen Spanien.
Es war einmal ein neues Sommermärchen, das ein plötzliches und dramatisches Ende fand. Gerade als es so richtig loszugehen schien, ein grausames Ende durch einen traumhaften Kopfball eine Minute vor Ablauf der Verlängerung. Ein Ende, das tiefe Wunden reißt.
Das ist schwierig zu verdauen, weil es eine ganz andere Niederlage, ein ganz anderes Ausscheiden ist als in den letzten Jahren.
Dementsprechend ist es schon echt brutal hart.
Eine große Trauer im Raum.
Hier hat es noch eine gewisse Leere, ehrlich gesagt, da.
Man merkt, ich kämpfe mit den Tränen, weil es war sehr emotional.
Dieses Ende einer Reise, die mit dem Finale im Berliner Olympiastadion hätte enden sollen. Eine Reise, die vor gut 9 Monaten hoffnungsvoll und gut gelaunt begann. Mit einem Sportdirektor, der bestens als Integrationsfigur geeignet ist. Und einem neuen, jungen, aber höchst kompetenten Bundestrainer und seinem Team. Unterwegs lief beileibe nicht alles rund. Aber schließlich ist es doch gelungen, pünktlich zum Start der Heim-Europameisterschaft eine schlagkräftige und hochmotivierte Nationalmannschaft zu erschaffen, die nicht nur großen Zusammenhalt zeigte und viel Spaß hatte in den vergangenen Wochen, sondern ein DFB-Team, das auch den Fans viel Freude bereitete und echte Begeisterung entfachte.
Grundsätzlich glaube ich schon, dass das was auch mit Fußball Deutschland gemacht hat.
Diese neue Lust auf die Nationalmannschaft, die im Land entstanden ist, ist auch bei der Mannschaft entstanden.
Deswegen können wir, glaube ich, da auch stolz auf das Turnier sein und auch stolz auf die Mannschaft und ja, wir können auch ein bisschen stolz sein, Deutsche zu sein.
Dennoch ist es am Ende eben nur das Viertelfinale. Eigentlich zu wenig angesichts der hochgesteckten Ziele. Aber vielleicht ist der Weg ja wichtiger als das Ziel. Und darum fragen wir, hat unsere Nationalelf die Erwartungen erfüllt?
Stefan, hat sie deine Erwartungen erfüllt, die deutsche Fußballnationalmannschaft?
Ja, auf jeden Fall. Sie sind als Gruppenerster, haben sie die Gruppe abgeschlossen. Das war schon mal sehr gut. Sie haben ein schwieriges Spiel gegen Dänemark, denke ich, verdient gewonnen. Und dann kam halt der stärkste Gegner mit Spanien. Aber wie sie sich dort verkauft haben in diesen 120 Minuten, das war wirklich beeindruckend. Ich glaube auch, dass sie sehr viele Sympathien gewonnen haben. Und dementsprechend kann man sich auch freuen auf das, was die Zukunft jetzt bringt. Also die Freude ist wieder da und das hat die Nationalmannschaft auf jeden Fall geschafft.
Also du hast in einer Kolumne bei Sport1 geschrieben, die schreckliche Zeit ist vorüber. Die Fußballwelt hat wieder mehr Respekt vor uns. Das ist ein Erfolg. Ist denn auch ein Erfolg, dass wir wieder selbst an unsere Stärke glauben, auch die deutsche Fußballnationalmannschaft wieder an die eigene Stärke glaubt?
Absolut. Ich meine, das muss man sich natürlich auch verdienen. Der Prozess hat, sagen wir mal, vor einem halben Jahr begonnen. Da hat man die richtigen Entscheidungen getroffen, auch mit den richtigen Personen, die das vorgeben. Und jetzt sind wir mitten im Prozess und das war die erste Stufe und jetzt gehen wir weiter. Aber was jetzt entfacht wurde, was die Leute mitgenommen haben, was die Mannschaft auch mitnehmen kann im Nachhinein, das ist das, was zählt und darauf kann man aufbauen. Deswegen bin ich sicher, dass das weitergeht und wir werden, glaube ich, eine gute Weltmeisterschaft dann auch erleben.
Ronald, wir haben das erlebt, was 2006 gemacht hat mit dem Land, aber auch mit der Fußballnationalmannschaft. Ist Ähnliches jetzt auch zu erwarten?
Nein, 2006 war eine absolute Ausnahme. Da gab es auch Kampagnen von der Bundesregierung schon, dass man wirklich versucht hat, sich dem Ausland zu präsentieren. In dieses Turnier sind alle so mehr reingegangen. Gucken wir mal, hoffentlich wird es so schön wie 2006. Und für die meisten Menschen waren es 2-3 Wochen Urlaub vom Alltag. Das haben die meisten Menschen genossen. Und sie werden rausgehen mit dem Gefühl, dass das eine Mannschaft ist, mit der sie sich identifizieren, die sie gerne schauen. Aber dann wird auch wieder der laute, sehr verspannte Alltag losgehen für die meisten Menschen.
Weil also, du glaubst nicht, dass das eine nachhaltige Wirkung hat?
Im Fußball sicher. Also die Menschen werden sicher auch die nächsten Spiele der Nationalmannschaft in der Nations League schauen mit der Erwartung, schauen wir mal, was sie uns jetzt bieten. Und werden dabei nicht bügeln gehen oder Gymnastik machen, sondern wirklich Fußball schauen. Aber wir werden, die Deutsche Bahn wird deswegen jetzt nicht pünktlicher fahren und wir werden weiterhin
das
auch andere
Probleme haben. Das steht zu befürchten, ja, das stimmt, ja. Trotzdem glaubst du nicht, dass es einen Abstrahleffekt gibt, dieser schönen, dieser bunten, dieser internationalen, dieser fröhlichen Wochen?
Dadurch, dass Julian Nagelsmann ja kein Bundeskanzler ist, glaube ich, dass das Ganze sehr schnell wieder in, oder wir wissen ja, wie schnelllebig alles ist. Und das, ne, der wird jetzt auch die nächsten Wochen nicht jeden Tag in der Pressekonferenz oder vor den großen Mikrofonen auftauchen. Und dementsprechend wird der Alltag sich da sehr viele schon wieder von dem nehmen. Da bin ich voll bei Ronald. Aber für den Fußball hat er uns einfach gezeigt, wir können, wenn wir die richtige Blickrichtung haben, wenn wir die richtigen Entscheidungen treffen und die wurden durchweg getroffen von allen, die da beteiligt waren, das muss man wirklich sagen, dann können wir es schaffen, auch wieder auf Augenhöhe zu den absoluten Top-Nationen zu sein. Das waren wir in den letzten Jahren nicht. Daher, da liegt was, super Basis geschaffen, der Prozess ist auf jeden Fall in Gange und selbst wenn wir einen Toni Kroos etc. verlieren, da müssen wir uns keine Sorgen machen, es sind die richtigen Leute am Werk.
Sind wir wieder Weltklasse, was die deutsche Fußballnationalmannschaft angeht?
Ich denke, wir sollten alle nicht vergessen, vor einem halben Jahr hat keiner irgendeinen Pfifferling auf die deutsche Nationalmannschaft gegeben. Und durch die besondere Situation einer Heim-Europameisterschaft haben wir vielleicht alle gehofft, dass das sehr, sehr schnell geht. Aber im Endeffekt, wenn man schaut, was jetzt passiert ist und wie, und Stefan hat es ganz gut gesagt, wie wir uns gegen die Spanier dann präsentiert haben, vor allem dann, sage ich, nach dem 1-0, da war es dann richtig stark, da hat die Mannschaft eine Intensität gehabt, da hat sie Druck gemacht, sich Chancen erarbeitet, dann zeigt es schon, dass der Weg absolut stimmt. Und nochmal, es ist eine relativ kurze Zeitspanne und das kann uns optimistisch stimmen. Ich glaube, wir sind noch nicht Weltklasse, aber wir sind auf dem Weg dahin.
Ich meine, Toni Kroos hat ja vor dem Turnier mal gesagt, wir waren nie so schlecht, wie man uns vorher gemacht hat. Wir sind aber auch nicht so gut, wie man uns jetzt nach erfolgreichen Vorbereitungsspielen gemacht hat. Ist es das eigentlich das Problem, dass wir sehr schwarz-weiß denken? Auch als Fußballfans, dass wir entweder draufknüppeln oder alles auf ein Podest heben?
Also ich denke, das ist nicht nur im Fußball so. Ich glaube, dafür steht unser Land. Es gibt schwarz oder weiß und wie schnell es geht, ist im Fußball sicherlich noch offensichtlicher. Also ich sehe es auch so, dass nicht alles katastrophal war. Es wird vieles dann völlig in die Tonne gekickt, was davor war. Und man darf jetzt auch nicht den Fehler machen, zu euphorisch zu sein. Aber wie ich es vorher sagte, man muss auf jeden Fall diese positive Stimmung, die jetzt wieder entstanden ist, die muss man mitnehmen, ohne jetzt gleich völlig überheblich zu werden oder alles schon zu glorifizieren.
Also ich darf das ja sagen, mehr Schwarz und Weiß im Fußball, als Thomas Letsch es in Bochum erlebt hat, kann man ja im Grunde gar nicht erleben. Erst die Bayern schlagen und ein paar Wochen später plötzlich rausgeflogen. Also, muss auch kein Nicken kommen.
Wobei ich nehme seit 25 Jahren im Ausland und ich kann euch sagen, es ist überall so. Ja. Dafür ist der Fußball da, man verliert und alles ist schlecht. Oder man gewinnt und man denkt, man ist für die nächsten 10 Jahre schon Weltmeister. Und Deutschland, muss man sagen, war die letzten 6 Jahre, gemessen an dem Potenzial, das die Mannschaft hatte, waren die Deutschen wirklich schlecht. Ja. Und sie waren bei diesem Turnier auch wirklich gut. Also außer Spanien sehe ich jetzt keine Mannschaft, die wirklich besser gespielt hat. Es war eine Mannschaft, die hätte auch Europameister werden können. Also brauchen wir auch nicht sagen, so gut sind wir gar nicht.
Ja, okay. Stefan, wenn wir mal auf das Fußballfachliche gehen. Was hat dich überzeugt bei der deutschen Fußballnationalmannschaft? Was hat dir gefallen? Was hat dir gut gefallen?
Was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass sie sich als Einheit präsentiert hat. Also wirklich von Anfang an, es gab keine Nebengeräusche, wirklich als Team. Und da sieht man auch wieder die Kaderzusammenstellung von Julian Nagelsmann. Wir haben auch diskutiert über Hummels und ist es richtig. Jetzt unterm Strich und im Nachhinein war alles richtig, weil die Mannschaft wirklich als Mannschaft funktioniert hat. Auch die, die nicht gespielt haben oder nur auf der Bank. Wir haben viele Szenen noch im Kopf, wo auch da ein extremer Zusammenhalt war und das haben sie transportiert und ich glaube, das bleibt hängen und dann auch natürlich getragen auch von den Zuschauern und mit den Fans zusammen haben sie ein tolles Turnier gespielt. Vor allen Dingen, und ich muss das nochmal hervorheben, wärst du im Achtelfinale, was ja nicht passiert ist, ausgeschieden, hättest du so einen Beigeschmack. Aber gegen Spanien kannst du ausscheiden und dann ist es immer eine Frage, wie. Und ich glaube, sie waren der unglücklichere Verlierer. Also Spanien hat glücklich gewonnen, nicht verdient. Und von daher hat die deutsche Mannschaft alles gegeben. Und deswegen kann man sich freuen auf die Zukunft. Es gab auch in der Vorrunde ein bisschen Höhen und Tiefen, wo man gesagt hat, wow, auch Ungarn hätte uns hier und da wehtun können, wenn man das mal analysiert. Oder auch bei Dänemark gab es ja auch viel Potenzial zum Diskutieren. Aber unterm Strich haben wir wirklich vieles, vieles richtig, richtig gut gemacht.
Was ja, so wie immer wieder bei Turnieren, wurde immer wieder davon gesprochen, wie gut die Stimmung im Camp ist, wie gut sich alle verstehen. Jetzt auch durch die Aussagen von Nagelsmann, durch die Tränen auch von den Spielern, kommt das irgendwie glaubwürdiger rüber. Geht es dir auch so?
Ja, wobei ich habe wirklich, als ich das gestern und vorgestern Abend auch gesehen habe, auch die Statements gesehen habe, ne, also Niklas Füllkrug etc., ne, wie sie auch gewechselt haben zwischen Ansprache in Richtung Mitspieler, dann aber auch ins Land, dass die Begeisterung mit ihnen gemacht hat, wie das auch im Camp ankam. Da war mein Gefühl, dass das so sehr herausgestellt bei den vergangenen Turnieren eigentlich nicht wurde. Da hieß es immer so vom DFB, war genau die richtige Entscheidung, weil es mitunter auch mit wahnsinnigen Kosten verbunden war. Es wurden teilweise in Brasilien eigene Hotels gebaut, oder Anlagen gebaut, ne, in denen wir uns dann für die Wochen des Turniers aufhalten sollten. Ging ja gut dann auch glücklicherweise in Brasilien. Da hat man sich jetzt für eine bisschen kleinere Lösung hier entschieden, aber es kam vor allem von den Spielern und das kam auch nicht auf Nachfrage, sondern gut, vielleicht haben sie sich vorher auch zurechtgelegt. Lass uns das nochmal betonen, weil das auch ganz wichtig als Signal ist, dass wir das jetzt rausschicken, dass da eine Menge richtiger Entscheidungen getroffen worden sind. Aber egal, wen du anguckst, und das passt wieder zur Kaderzusammenstellung, egal, wen du anguckst in der Truppe, ich glaube, dass da wirklich 25 Menschen zusammengewachsen sind, junge Menschen zusammengewachsen sind, von denen ganz viele Lust haben, in Zukunft wieder dabei zu sein, sich wahnsinnig freuen würden, eingeladen zu werden und die nächsten Schritte miteinander gehen zu dürfen. Und das war, glaube ich, nicht immer so.
Weil du das gerade so sagst und auch ein bisschen in Relation setzt zu den Turnieren zuvor. Rudi Völler, der Sportdirektor, hat sich gestern zu diesem Thema auch geäußert und ich finde das sehr interessant, was er sagt.
Jürgen hat es ja schon vorgenommen, wir wollen ganz, ganz weit nach vorne kommen, wir wollen bis zum Ende dabei bleiben in den USA. Also da, auch da sind wir dann gefordert, auch die Verpflichtung, diese Leistung, die wir jetzt hier gebracht haben, die dann auch zu bestätigen. Das wird das Wichtigste sein, aber da bin ich total optimistisch, weil auch diese Gruppe, die wir hier haben, und das habe ich jetzt in den letzten 5-6 Wochen hier erlebt, ein Teamspirit, der ja immer gefordert wird bei solchen großen Turnieren und auch in so einem Trainingslager. Aber oft habe ich das erlebt in der Vergangenheit, dass es manchmal so ein bisschen gespielt ist, ne? So gar nicht echt, so ein bisschen scheinheilig ist. Aber ich habe das hier genossen, wirklich wie Julian es geschafft hat, mit seinem Trainerteam hier einen Teamspirit zu erzeugen, der uns leider nur bis zum Viertelfinale gebracht hat, aber wirklich auch die Massen begeistert hat.
Das finde ich schon interessant, dass er sagt, das war teilweise gespielt in der Vergangenheit, das war teilweise scheinheilig.
Also ich finde, am besten hat man den Teamspirit gesehen in der gelben Karte, die Nico Schlotterbeck gegen Spanien gekriegt hat als Ersatzspieler, weil er sich so sehr eingesetzt hat. Da hätte man ja auch denken können, der hat gespielt eine Runde vorher, der könnte ja auch sauer sein, warum bin ich nicht mehr in der Mannschaft? Aber der war total Mannschaftsspieler. Und es ist ja auch nachvollziehbar, diese Mannschaft hatte 6 Jahre keinen Erfolg, die haben sich genau wie die Fans danach gesehnt, zusammen endlich Erfolg zu haben. Das natürlich schweißt auch zusammen, dieses Gefühl, wir müssen endlich als Gruppe Erfolg haben. Die große Frage ist natürlich, hat diese Mannschaft, diese 25, wirklich eine Zukunft? Weil diese Mannschaft ist unglaublich alt eigentlich, ne? Also die Hälfte der Spieler sind über 30. Wer kann da eigentlich noch in 2 Jahren dabei sein?
Darüber wollen wir gleich noch sprechen, aber ich möchte gerne mit dir, Thomas, noch mal über diesen Team Spirit sprechen. Wenn Rudi Völler das so sagt, das hat er genossen und Rudi hat ja im Fußball alles erlebt, das habe ich genossen, diese letzten 5-6 Wochen mit dieser Gruppe gemeinsam, dann ist das ja schon eine starke Aussage.
Ja klar, man hat häufig von irgendwelchen Störgeräuschen gehört aus den Camps und ich glaube auch, dass die Kaderauswahl von Julian richtig gut war. hat sich viele Gedanken gemacht, natürlich auch Entscheidungen getroffen, die vielleicht unpopulär waren, aber damit das Gefüge stimmt. Ich glaube, es ist wichtig, dass du Spieler hast, dass jeder seine Rolle kennt, und man hat ja auch gehört, dass er mit den Spielern darüber gesprochen hat, über die Rolle, dass jeder ganz klar weiß, was von ihm erwartet wird, und das hat die Mannschaft, das hat das Team ums Team einfach wiedergegeben und das hat jeder gespürt, und ich glaube, das ist Grundvoraussetzung, dass es dann auch auf dem Platz so funktioniert, wie es funktioniert hat, weil diese Einheit hat man gespürt. Und jetzt gehe ich kurz zu einer anderen Mannschaft. Wenn man gestern die Türkei gesehen hat, da ist auch eine Mannschaft auf dem Platz gestanden, eine Einheit, die zusammen fightet, und bei aller Taktik ist es einfach Grundvoraussetzung, dass du eine Einheit bist, und das war sicher der Fall.
Ja. Aber leicht ist das nicht, sowas herzustellen, ne? So eine Einheit. Du hast ja also in vielen Mannschaften gespielt, wo es auch mal vielleicht Grüppchenbildung gab. Du hast Weltmeisterschaften gespielt, wo es nicht so einfach war.
Das ist der Punkt. Also was es nicht geben darf bei solchen Turnieren, sind diese Grüppchenbildung, wo du wirklich dann 3, 4 da hast, die anderen 4, 5 dort und jeder kocht so sein eigenes Süppchen. Das ist nicht gut, das ist fatal für eine Leistung. Das ist ja ganz klar. Was aber auch wichtig war, von Julian Nagelsmann sich eigentlich relativ schnell festzulegen. Das ist meine Nummer 1, das sind meine gesetzten Innenverteidiger. Toni Kroos wird in der Zentrale auflaufen. Gündogan ist mein Kapitän. Und ich sage auch, diese Vertragsverlängerung, wo auch viel diskutiert wurde im Vorfeld, Nagelsmann zu früh unterschrieben, Rudi Völler. Heute wissen wir, dass es alles richtig war, um diesen Weg auch erfolgreich weiterzugehen. Und von daher muss ich wirklich sagen, alle Entscheidungen, die getroffen wurden, waren die richtigen. Und das hat man gesehen dann auf dem Platz. Und daran kannst du das eigentlich festmachen.
So, also Übereinstellung, Zusammenhaltsgefühl, auch richtige Motivation, richtiges Anpacken miteinander, kannst du einfach noch ganz entscheidende Prozentpunkte, glaube ich, aus Spielern oder aus Gruppen grundsätzlich herausholen. Er gibt ja mal diesen einen schönen Satz, wahrscheinlich muss ich dafür gleich zahlen.
Sehr gerne.
Mentalität schlägt Qualität.
Ja, das ist 3 Euro.
Absolut.
Ja, ja, klar.
Absolut. Trotzdem passt ja an dieser Stelle, mache ich sofort. Ja. Wo habe ich es liegen? Ich weiß nicht. Ich schneide es gleich rein.
Hast du kein Geld mitgebracht?
Doch, habe ich mitgebracht.
Komm, ich gebe dir was.
Gib mir kurz was.
Ich lege dir das mal aus.
Also ja. Sehr zu schätzen.
Ja,
sehr gut.
Also weiter.
Nein, das hast du bei den Deutschen gesehen, das hast du aber auch, die Türken sind gerade genannt worden. Ja, also da, wo es wirklich sich anfühlt wie Familie, auch wenn du die Mannschaften anschaust, da sind einfach noch, oder die sind zu Leistungen in der Lage, die vielleicht jetzt rein Fußball spielende Mannschaften, die ich bei denen nicht gesehen habe. Ne? Auch was ich bei den Holländern gestern wahrgenommen habe, ne? Wout Weghorst, du hast das Gefühl, der lässt da mehr als sein Herz auf dem Platz. Und in Hoffenheim, wo ich ihn das letzte Jahr gesehen habe, oder auch davor mal in Wolfsburg, da geht er zur Arbeit. Aber dann zur Familie zurückzukommen, setzt noch mehr frei. Bei den Türken, da kann ich ganz viele Beispiele nennen. Es ist mir bei diesem Turnier wahnsinnig aufgefallen, wie sehr sich jeder für diese Mannschaft zerreißt, die mehr ist als ein einfacher Arbeitgeber, nämlich ein Land, eine Nation, für die man da spielt.
Ja, und dann ist England im Halbfinale und die spielen, als ob sie zur Arbeit gehen, oder?
Ja, aber die können Elfmeter schießen offensichtlich mittlerweile. Ja.
Deshalb muss ich bei deinem 3-Euro-Spruch schon auch ein klein bisschen dazwischengrätschen. Ich bin auch der Meinung, dass die Mentalität sehr wichtig ist, aber man sieht jetzt natürlich, welche Mannschaften im Halbfinale sind.
Ja.
Und die verlassen sich schon zu einem großen Teil auf ihre individuelle Qualität, die dann die Spiele entscheidet. Ob schön oder nicht, sei mal dahingestellt, aber am Schluss, ein Bellingham schießt dann ein entscheidendes Tor mit dem Seitfallzieher in der Nachspielzeit und so weiter.
Ja,
absolut. Holger, diese Entscheidungen, die jetzt mehrfach positiv erwähnt wurden von Julian Nagelsmann, was den Kader angeht, was die Rollenverteilung angeht, die waren ja nicht einfach und auch nicht ohne Risiko, oder?
Absolut. Aber das gehört eben dazu. Das ist seine Verantwortung, dass er diese Entscheidung trifft. Die hat er ja im Gesamten getroffen. Ich glaube, Rudi Völler spielt ja schon auch eine große Rolle in der ganzen Sache.
Weil er ihm Rückendeckung gibt?
Nee, weil er einfach auch eine andere Sichtweise hat. Er hat Erfahrung, er kennt oder hat auch ein gutes Gefühl, glaube ich, aus seiner Zeit aus Leverkusen. Was einfach auch eine Nation braucht, was man vermitteln muss. Und was für mich einfach auch sichtbar war, dass Werte vermittelt wurden. Ja, ja, jeder ist wieder stolz, wie gesagt, bei der Nationalmannschaft sein. Das ist die Elite des deutschen Fußballs. Da braucht es eine Hierarchie, da muss jeder um seine Rolle wissen. Natürlich spricht die Qualität auch, ist da auch ganz, ganz elementar wichtig. Aber das Gefüge muss passen. Und dann geht es gemeinsam in eine Richtung mit Entscheidungen, die natürlich zum Teil wehtun, die diskutierbar sind. Aber man muss bei diesem Weg oder auf diesem Weg bleiben. Und das haben sie getan. Sicherlich waren da auch Außengeräusche da, aber nicht von ihnen kommuniziert, sondern das wurde dann drumherum viel diskutiert und sie sind bei ihrer Linie geblieben. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man Kontinuität zeigt und auch stark bleibt, bei diesen Entscheidungen bleibt. Und wie gesagt, das ist der Weg, der wurde jetzt eingeschlagen und der muss so weitergehen. Und da sind sie, glaube ich, sehr, sehr positiv.
Ja, Julian Nagelsmann ist einfach ein mutiger, lebensfroher Mensch und das überträgt er in seine Arbeit. Ich habe ihn kennengelernt ganz am Anfang seiner Arbeit bei Hoffenheim. Das erste Spiel, Auswärtsspiel in Stuttgart, die waren im Abstiegskampf, ist seine Taktik falsch, hat nicht aufgegangen. Am nächsten Tag ist er in die Kabine gegangen und hat sich bei seinen Spielern entschuldigt und hat gesagt, das war mein Fehler. Und wenn man mit ihm gesprochen hat, hat man gemerkt, er hat auch, der ist mutig, auch im Gespräch, so wie er jetzt als Bundesfußballpräsident hier auftritt. Und das, diese Linie lässt er nicht los. Und er hatte auch das Glück in seiner Karriere, dass er immer wieder Leuten begegnet ist, die ihn gefördert haben in diesem Mut. Also ich denke zum Beispiel an Christian Frommer, den Pressesprecher der TSG Hoffenheim. Es gibt viele Pressesprecher, die hätten zu ihm gesagt, ui, du darfst in der Öffentlichkeit nicht solche Sprüche raushauen, ui, du musst vorsichtig sein. Und dem gesagt, nein, sei du selbst. Und das ist er bis heute geblieben und steckt die Mannschaft an und überträgt diesen Mut auch in die Art, Fußball zu spielen.
Ja, ist, glaube ich, eine ganze Menge dran. Aber wir müssen natürlich über ein paar Dinge auch noch sprechen. Wir wollen zum einen in die Zukunft schauen. Toni Kroos hört auf, das wissen wir, aber wer von dieser relativ alten Nationalmannschaft hört vielleicht auch auf? Und wer müsste auch aufhören? Wer kommt nach? Das wollen wir nach einer kurzen Pause besprechen. Und natürlich müssen wir sprechen über diese eine Szene, als Cucurella den Ball mit der Hand gestoppt hat. Ist das ein strafbares Handspiel gewesen? Ja, das ist ein Elfmeter gewesen. Wir sprechen da gleich mit Markus Merk, dem mehrfachen Weltschiedsrichter, der da auch seine Meinung hat. Von Stefan weiß ich, er ist der Meinung, der englische Schiedsrichter hat richtig entschieden. Also das wird sehr interessant. Nach einer kurzen Pause melden wir uns wieder hier aus München mit dem Fenster.com EM Doppelpass. Bis gleich. Zum Fenster.com EM Doppelpass aus München. Ajo von Adel und Ben legen das Nationalmannschaftstrikot auf keinen Fall ab. Und wir wollen jetzt über die Szene oder eine der Szenen dieses Viertelfinals gegen Spanien reden. Das Handspiel von Cucurella, so heißt er, glaube ich. Da sehen wir es nochmal, der Schuss von Musiala. Der Ball geht an die Hand, an den Arm, wäre wahrscheinlich aufs Tor gegangen, vielleicht auch auf Flo Wirtz, der dahinter steht noch. Und der Schiedsrichter Taylor hat gesagt, das ist kein strafbares Handspiel. Ich gebe keinen Elfmeter. Der VAR hat auch nicht eingegriffen, hat sich nicht nochmal angeguckt und wir werden das gleich in der Runde besprechen. Aber wir brauchen natürlich fachlichen Beistand. Und da haben wir keinen geringeren als den Weltschiedsrichter von 2005 und 2007 gewinnen können. Herzlich willkommen und schönen guten Morgen, Markus Merk, hallo.
Ja, guten Morgen, liebe Zuschauer. Grüß Gott in die Runde nach München.
Sind das die Pokale eigentlich für die Weltschiedsrichter da hinter dir? Hast du dich schön ins Bild gerückt?
Stehen immer da. Das ist das Einzige, was im Fußball in unserem Haus zu sehen ist.
Okay. Also wir wollen das Ganze natürlich jetzt in Ruhe beleuchten. Erstmal bleiben wir bei der Entscheidung als solche. Aus deiner Sicht als Schiedsrichter, war das ein Elfer oder war es keiner?
Erstmal gibt es viele Argumente, den nicht zu pfeifen, aber für mich persönlich ist es ein ganz klarer Strafstoß. Zwei Dinge sind für mich entscheidend. Das ist die Intention. Die Intention verfolgt ein Spieler. Und die Intention von Cucurella, sie war ganz klar. Ich will diesen Schuss von Musiala blocken. Das ist ähnlich wie bei einer Grätsche. Treffe ich den Ball, ist es kein Foul. Spiele ich den Gegenspieler, treffe den Gegenspieler, wird der Foul entschieden. Und wenn man die Körperhaltung, über die noch gar nicht gesprochen wurde, von Cucurella betrachtet, er neigt sich in Richtung des Balles und dann wird dieses Handspiel mit diesem abgespreizten Arm für mich eben fahrlässig. Und dann kommt der zweite Punkt und da bin ich Julian Nagelsmann sehr dankbar, weil ich das seit über 10 Jahren auch in dieser Form schon sage. Wir müssen bei Strafstoßsituationen, das ist die härteste Spielstrafe im Spiel, bei Handspielsituationen auch immer die Wirkung betrachten. Und hier war dieser Schuss mit größter Torgefahr verbunden. Es ist kein Schuss, der irgendwo an der Eckfahne gelandet war. Deswegen für mich schiedsrichtertechnisch, fußballtechnisch, und das würde ich auch sagen, wenn es gegen uns gewesen wäre, ist das ein klarer Strafstoß.
Da kriegst du natürlich Applaus hier, ist ja klar, weil es die allermeisten Fußballfans auch so sehen. Aber Stefan, ich weiß, du hältst es ja auch mit der deutschen Fußballnationalmannschaft und du hättest es ihnen gewünscht, ins Halbfinale einzuziehen. Trotzdem bist du anderer Meinung als Markus Merk. Warum?
Ja, es war ja eine Sitzung kurz vor Start der EM von Roberto Rossetti ja eingerufen für die Schiedsrichter.
Schiedsrichterchef der UEFA.
Genau, Schiedsrichterchef der UEFA, der gesagt hat, wir gehen nochmal auf die Handspielregel drauf. Wir erklären euch nochmal, was gepfiffen werden soll und was eher nicht gepfiffen werden soll. Und das war genau diese Szene von Cucurella, der eben nicht bewusst, also Markus hat ja gerade gesagt, durch seine Körperbewegung sieht man ja schon, dass er den Schuss blocken wollte. Das habe ich jetzt nicht gesehen, muss ich mal dazu sagen. Und die Handbewegung ist eine komplett natürliche Handbewegung. Und die Hand, wenn man es genau sieht, ist ja eher hinten und er geht ja noch weg. Und genau so steht das in den Regeln drin und so wurde es den Schiedsrichtern erklärt. Also hat Taylor im Endeffekt nur das gemacht, was ihm gesagt wurde, wo dran sich die Schiedsrichter zu halten haben. Also er hat das umgesetzt, was geschrieben steht von der UEFA, von der höchsten Stelle. Und deswegen hat er den Elfmeter nicht gepfiffen. Als Fußballfan sage ich, natürlich Elfmeter. Im Sinne des Fußballs, natürlich Elfmeter. Aber nach den Regeln eben nicht. Und von daher kann man Taylor jetzt nicht in eine Ecke stellen und sagen, das ist eine komplette Fehlentscheidung, dass wir Deutschen natürlich aufschreien, ist ja klar, das ist ja logisch. Aber das, was geschrieben war und angesagt wurde vor dem Turnier, hat sich Taylor, und ich wiederhole mich, nur an das gehalten, was von oben, von oberster Stelle vorgegeben wurde.
Ich sehe auf einem Monitor da hinten immer Markus Merk, der hat ein bisschen die Augenbrauen hochgezogen. Hat dich Stefan nicht überzeugt?
Nein. Ach, mich wundert es etwas. Normal war ich mit Stefan immer der gleichen Meinung auf dem Spielfeld.
Ja.
Natürlich hat er einen Ansatz. Auch das ist.
Naja.
Stefan, lass es.
Bitte nochmal?
Auch im Ansatz ist es ja richtig, was Stefan sagt.
Immerhin.
Und es gibt Anweisungen von Roberto Rossetti, die wirklich einigermaßen klar waren. Nur trotzdem werden jetzt verschiedene Dinge kombiniert. Es kursiert im Moment, kursieren zwei Bilder. Das eine ist einfach eine Handspielsituation, mit denen die Schiedsrichter geschult wurden vom European League Finale 2023. Und das war eine komplett andere Situation. Zwar ähnlich von der Körperhaltung, aber eben abseits des Strafraums eine Situation, die ohne Wirkung auf einen eventuellen Torerfolg hinzuzielen ist. Natürlich, wenn man das vergleicht, kann man so argumentieren. Aber es geht ja für uns um die Entwicklung auch etwas, um die Zukunft des Fußballs, um eine Vereinheitlichung, um eine Verständigung beim Handspiel zu bekommen. Und die Fans sind alle durcheinander. Das geht nicht nur bei dieser EM so, sondern bei uns in den nationalen Ligen. In der Bundesliga ist es ja noch schwieriger. Und ich habe gestern mit zwei Bundesliga-Schiedsrichtern telefoniert. Diese Situationen verunsichern die Schiedsrichter noch mehr. Und jetzt kommt Punkt 1. In 4 Wochen startet wieder die Bundesliga. Wir müssen versuchen, in dieser Zeit mit den bestehenden Regeln, weil die können wir so schnell gar nicht ändern, ob wir es wollen oder nicht, mit diesen bestehenden Regeln eine größere Vereinheitlichung zu schaffen, den größten gemeinsamen Nenner irgendwo zu produzieren. Und ich schlage seit Jahren vor, und deswegen ist ja toll, mit Stefan, anderen Spielern, Trainern, Schiedsrichtern zu diskutieren, dass wir insgesamt, ich bin gegen Arbeitskreise, aber dass wir insgesamt immer wieder Situationen gemeinsam analysieren und versuchen, den größten gemeinsamen Nenner zu finden, im Sinne des Verständnisses für die Fans und für die Erleichterung der Schiedsrichter. Weil man hat versucht, in den letzten Jahren an dieser Regelauslegung in der Theorie zu basteln. Und man hat gesagt, mehr Handlungsspielraum, mehr Ermessensspielraum. Und das ist das Schlechteste, was ein Schiedsrichter gebrauchen kann. Die Schiedsrichter persönlich leiden darunter. Sie wollen eigentlich mehr Klarheit haben. Es wird es beim Handspiel nie zu 100% geben, aber mit Sicherheit in einem größeren Maße, als wir es im Moment empfinden.
Ja. Ich meine, die Situation ist wirklich verwirrend, vor allen Dingen für die Fußballfans, aber auch für mich oder für uns, glaube ich. Ich glaube, das zeigt ein gutes Beispiel daran. Ich habe mich gestern mit zwei Schiedsrichtern ausgetauscht und wir haben auch öffentliche Meinungen gehört von Schiedsrichter Idrich, von Bibi Steinhaus. Ja. Und sie wissen auch nicht wirklich, was sie sagen sollen zu dieser Situation. Da siehst du, wie schwierig das ist, das zu beurteilen. Wenn wir reden vom Ermessensspielraum, Markus, wir hatten ein Spiel 2001 in Hamburg. Kannst du dich daran erinnern, wo Schalke Meister wurde?
Nee, ihr wurdet Meister.
Ja, ganz kurz. Nein, nur mal für das Verständnis. Und es wurde dieser Rückpass gespielt. So, und jetzt ist es ja lag das ja bei dir, diesen Ermessensspielraum zu entscheiden, ist es ein gezielter Rückpass oder ist es kein Rückpass? Du hast dich dazu entschieden, es war ein gezielter Rückpass ohne Druck, ohne Gegnerdruck. Spielt den Ball zurück, Schober nimmt den Ball mit der Hand auf und du pfeifst Freistoß für uns, was uns dann im Endeffekt die Meisterschaft gebracht hat. Du hättest ja auch dagegen entscheiden können. Also ein Ermessensspielraum ist ja auch immer relativ, weil du hast 50% hier, die sagen gezielter Rückpass, dementsprechend Freistoß oder eben das Gegenteil. Also ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir an die Regeln rangehen, dass wir die Regeln vereinfachen, umschreiben müssen im Sinne des Fußballs.
Aber eins noch, weil diese Aussage ja auch schon von Markus Merk, von Julian Nagelsmann aufgenommen wurde. Wir wollen es uns noch mal anhören, was er sagt, weil das finde ich schon ganz interessant, dass gar nicht offensichtlich drüber nachgedacht wird bei der Entscheidungsfindung, was wäre aus der Situation geworden, so hat es der Bundestrainer geäußert.
Wenn er schon mal den Ball in die Stuttgarter Innenstadt schießt und Cucurella berührt den Ball mit der Hand, dann will ich dafür niemals einen Elfmeter haben. Wenn der Ball aber aufs Tor kommt und der Spieler stoppt ihn klar mit der Hand, unabsichtlich, keine Frage, aber er stoppt ihn mit der Hand, dann muss es eine andere Bewertungsgrundlage sein. Ja, man kann nicht diesen Spieler immer isoliert nehmen und sagen, ja, ist die Hand unnatürlich oder nicht. Das ist genauso bei einer Flanke. Ich nehme das Schweiz-Spiel auch, wenn die Flanke kommt und dann kann man heute mit, ich weiß, es gibt 50 Roboter, die uns Cafés bringen, dann gibt es auch KI, die berechnen, wo die Flanke runterkommt und es ist eine Flanke, die zu einem Torabschluss führt. Dann gibt es für sowas wie gegen die Schweiz Elfmeter. Wenn die Flanke ins Niemandsland geht oder in der Mitte kein Spieler von uns steht, gibt es eben keinen Elfmeter. Wenn der Schuss von Jamal heute aufs Tor geht, gibt es Elfmeter. Wenn er auf die Tribüne geht und das sieht man, gibt es keinen Elfmeter. Das ist relativ simpel.
Also er spricht da zwar vom Schweiz-Spiel, er meint das Dänemark-Spiel, aber ja. Thomas, aus der Praxis, ist das nicht eigentlich ein vernünftiger Vorschlag?
Ja, also ich muss erst auf Markus Merk zurückkommen, der spricht mir aus der Seele, es muss alles vereinfacht werden. Es ist, keiner kennt sich mehr aus und beim Dänemark-Spiel tatsächlich, da berührt dann den Fingernagel des
Ringfingers. Da wird dann diese Fieberkurve eingeblendet, Fieberkurve, ob der Ball überhaupt
berührt wurde. Und das ist dann Elfmeter und der Ball wird aufs Tor geschossen und wird abgewehrt und keiner kennt sich mehr aus. Und die Schiedsrichter selber kennen sich ja nicht mehr aus. Und wir haben, du hast jetzt gerade zwei Schiedsrichter erwähnt, die sich öffentlich geäußert haben. Jetzt haben wir wieder eine Meinung gehört. Und die Schiedsrichter sind ja selber verunsichert. Und das ist das, was ich nicht verstehe, dass bei der Handregel es immer mehr Diskussionen gibt, anstatt man sie einfach relativ vereinfacht.
Ich habe das Gefühl, was ist die einfache Lösung?
Das ist eine gemeine Frage. Ja. Ich sage, wenn wir anfangen mit zu viel Ermessensspielraum, wenn wir anfangen mit natürlicher Körperhaltung oder nicht natürlicher Körperhaltung. Gerade haben wir die Diskussion gehört, es ist eine natürliche Bewegung, er bewegt sich zum Ball, Stefan sieht so, Markus Merk sieht es anders. Das ist.
Aber dann müsstest du ja sagen, egal wie, wenn der Ball irgendwie die Hand berührt,
ist es immer Strafstoß. Aber so einfach ist es ja nicht, weil wenn es dann heißt, egal wenn der Ball an die Hand springt, was meinst du, wie dann Stürmer in Zukunft im Strafraum unterwegs sind? Dann gibt es nur noch den Auftrag des Trainers, sieh zu, du hast immer zwei Optionen, entweder das Tor oder du schießt die Hand des Spielers an.
Ja, führe ja nur das vor, was Thomas sagt, wir wollen den Ermessensspielraum weghaben. Dann musst du ja irgendwas ganz klar Faktisches nehmen. Und das einzig Faktische bei Handspiel ist, war der Ball an der Hand oder nicht?
Also naja, die Lösung ist ja nicht die Interpretation.
Ist immer, ist das natürlich, ist das aus dem natürlichen Bewegungsablauf, wie ist die Körperfläche vergrößert? Manuel Gräfe hat zum Beispiel gesagt, die eine Hand, die hat er ja noch weggezogen, die rechte, und die linke hat er draußen gelassen, hätte er doch mit der linken auch machen können.
Es ist einfach zu kompliziert. Mhm. Jetzt klar, nagelst du mich zu Recht fest. Was ist die Lösung?
Du darfst noch, ich gebe dir auch noch überlegen. Also
in der nächsten Runde können wir darüber sprechen. Nein. Aber es ist ja, also wir hatten beispielsweise in Freiburg einen Elfmeter bekommen, als Bernardo eine ähnliche Situation hat, noch weiter hinten die Hand, dann gab es Elfmeter. Und
ich behaupte ja auch, in der Bundesliga wird bei 8 von 10 Fällen, die so sind, Elfmeter gepfiffen.
Ja, wahrscheinlich sogar bei 9 von 10 Fällen. Und, aber das ist ein leidiges Thema und ich glaube, die einzige Möglichkeit, wie wir das in den Griff kriegen, ist, wenn die Regeln einfacher sind, wenn es, es wird immer Diskussionen geben, das macht ja unser Spiel auch aus, dass es Diskussionen gibt.
Genau.
Aber vielleicht war Füllkrug ja auch immer selbst und dann müssten wir
die Szene... Aber ich glaube, wir müssen ansetzen bei natürlicher Handbewegung oder
unnatürlich. Aber lass uns
damit bleibt ja messen. Damit bleibt es aber mehr Messen des Schiedsrichters.
Was wir aber eigentlich wollen, den Schiedsrichter mehr Macht zu geben und mehr Möglichkeiten, gewisse Dinge zu entscheiden. Wir gehen nochmal zurück auf das Spiel Italien gegen Kroatien, Elfmeter für Kroatien. Weil der Italiener den Schuss blockt. Kannst du dich daran erinnern?
Ja, aber da war die Hand ja weiter oben, ne?
Genau. Das ist eine unnatürliche Handbewegung. Diese von Cucurella ist für mich eine natürliche Handbewegung eines Abwehrspielers, der jetzt in keinster Weise versucht, in einer Bewegung nach oben oder seitlich oder Vergrößerung der Körperfläche einen Schuss zu blocken. Ich glaube, da müssen wir ansetzen für eine neue Handregel.
Natürlich ist dieses Foto auch brutal, das natürlich jetzt seit 2 Tagen überall herumgeistert, also die Szene, die wir jetzt hier auch sehen, ne, weil das ist ein Schuss aus 2 Metern, 120 km/h, was ich gehört habe.
Wahrscheinlich.
Ne? So, also das ist eine irre Geschwindigkeit, in der es passiert. Wenn du natürlich dann genau die Sequenz, und ich weiß, auch aufgrund von Arbeiten in der Redaktion, wie dann genau gedreht wird, bis du die Millisekunde hast, wo das Bild halt eben so aussieht, als wäre es jetzt diese klassische Bewegung der Hand, die da rausgeht. Das ist natürlich Folter für die Spanier. Und ich weiß, was in Deutschland los gewesen wäre, wenn es andersrum, wenn das Ding gegen uns gepfiffen wäre. Hieß es ja auch nur, wo soll er denn hin mit der Hand? Was soll er denn machen? Wisst ihr, wie schwierig ist da? Ne, dann geht das wieder los, muss man seine Hände jetzt anketten als Innenverteidiger etc.
Und trotzdem, wir müssen und wollen auch Markus Merk natürlich auch noch mal reinnehmen, der gesagt, er ist kein Freund von Arbeitskreisen, logischerweise, wenn du nicht mehr weiter weißt, gründe einen Arbeitskreis, aber trotzdem, wir müssen ja irgendwie darauf hinkommen, dass wir aus dieser wachsweichen, gummiartigen Situation rauskommen und irgendwie mehr Klarheit kriegen. Wenn ich mir, Markus, ganz kurz, wenn ich mir die internationalen Pressestimmen anschaue, ist auch ganz interessant, wie das nach verschiedenen Ländern unterschiedlich war. In Italien, jede Zeitung hat davon gesprochen und geschrieben, dass das ein klarer Elfmeter war. In Spanien natürlich nicht, in England auch nicht. Also es wird auch national offensichtlich anders ausgelegt. Ich habe ja gerade gesagt, in der Bundesliga glaube ich, dass relativ häufig in der Situation Elfmeter gepfiffen worden wäre. Markus, wie können wir irgendwie, sagen wir mal, einen Pfad in die Zukunft skizzieren, der diese Unsicherheit etwas auflöst?
Die Lösung in 20 Sekunden jetzt.
Du hast mehr Zeit.
Zwei kurze Statements. Erstmal, Julian Nagelsmann hat einen tollen Begriff benutzt, das ist die Bewertungsgrundlage. Ich glaube, da müsste halt ein Jahrzehnt dran gearbeitet werden. Wir haben es geschafft, bei der Verhinderung einer Torchance, also der Notbremse, die am Anfang unfassbar diskutiert wurde, haben wir es geschafft, mit Parametern die festzulegen, dass sie einigermaßen ersichtlich ist, wenig Ermessensspielraum. Da müssen wir hinkommen und da gehört eine Diskussion, wie wir sie heute Morgen auch führen, aber im kleineren Kreis, die gehört letztendlich dazu mit verschiedenen Sichtweisen, nicht nur von sogenannten Regelnhütern, Regelexperten, sondern eben wie jetzt Stefan oder Michael Ballack hat gesagt, das sind 1000-prozentiger Elfmeter mit Spielern, mit Trainern, konstruktiv die Bemessungsgrundlage eben irgendwo zu fixieren. Das ist erste zeitnah. Zweitens, und das können wir natürlich so schnell nicht, und das macht nur ein Gremium, das ist das International Board der FIFA, über eine Regeländerung nachdenken. Und da gibt es natürlich auch Beispiele aus anderen Sportarten. Nehmen wir mal den Handball, was bei uns die Hand ist, ist im Handball eben der Fuß. Und da gibt es schon Situationen, wo entschieden wird zwischen 7 Meter, wenn nämlich eine klare Situation verhindert wird, wenn ein aktives Einsteigen mit dem Fuß vorhanden ist, oder es gibt eben nur den Freiwurf. Und das können wir natürlich bei uns annähernd, ist eine große Diskussion, muss in der Praxis probiert und ausprobiert werden, können wir natürlich auch irgendwann ins Regelwerk einbauen, dass man sagt, bei Situationen, und dann nehme ich gern die Situation vom Spiel gegen Dänemark, die Andersen-Situation, wo es ja nur ein Streifschuss war, aber eine unnatürliche Handbewegung, Hand ja, aber das kann nie ein Elfmeter sein, weil hier die Wirkung überhaupt nicht relevant ist, dass man dann sagt, um es kurz zu machen, und ich glaube, das ist ein Denkanstoß, der wieder viel diskutiert werden kann. Warum gebe ich dann nicht einen Freistoß? Einen direkten Freistoß fürs Handspiel kann es im Strafraum nicht geben. auch keinen indirekten, weil Freistöße im Strafraum immer eine große Diskussion sind, sondern ähnlich wie beim Handball. Ich verlagere eben den Tatort außerhalb des Strafraums, gebe dort eine gute Situation für die Angriffsmannschaft pro Fußball zurück. Das wäre so für mich ein Gedankengang, der in der Praxis zu testen wäre, wo wir einige Situationen aus dieser Grauzone doch, glaube ich, gut lösen könnten.
Aber das, darf ich dich da nochmal, ich weiß jetzt nicht genau, was du dann meinst. Du würdest dann einen Freistoß im Strafraum?
Ja, außerhalb.
Nee,
außerhalb. Also es gibt ein Handspiel im Strafraum und du würdest dann einen direkten Freistoß außerhalb. Und wo ist der dann?
Zentral? Direkten Freistoß geben. Das wäre dann ein indirekter, wenn man es umformen würde. Aber ich bin gegen Freistöße im Strafraum. Stefan hat es eben erwähnt, diese Freistoßsituation des Rückpasses 2001. Wer die Ausführung solch eines Freistoßes beobachtet, das ist ein regelrechtes Chaos, weil die Spieler das natürlich insgesamt nicht zulassen wollen, große Diskussionen. Und deswegen kann man natürlich eine Spielsituation eben nach außen verlegen. Ich kann sagen, ich denke mal drüber nach, nimm mal diese Andersen-Situation, dort ein Handspiel in der Ecke des Strafraums, ich verlagere das 3-4 Meter nach außen, gebe dort den Freistoß. Und so hat die Angriffsmannschaft eine gute Position, ohne dass ich für dieses Handspiel Strafe, nämlich den Strafstoß, in Erwägung gezogen
habe. Ich befürchte, dass damit das Problem nicht gelöst wäre, weil dann geht die Diskussion los, war es jetzt 11 Meter, weil es ein Handspiel war? War es doch nur ein Handspiel, das zu einem indirekten Freistoß außerhalb des Strafraums führt? Oder war es gar nichts? Also ich glaube, da bieten wir nur eine zusätzliche Option, die im Zweifel eher der Verwirrung statt der Klärung zuträglich wäre.
Ist durchaus möglich, aber ich denke, der Versuch ist es wert, weil ich habe eben 20 Bilder, nochmal, die man genau diskutieren müsste, die habe ich im Kopf. Und ich glaube, dass es bei vielen Situationen dort eine einhellige Meinung geben würde. Muss alles in der Praxis getestet werden. Das ist für mich ganz wichtig. Aber es wäre zumindest mal ein Ansatz, um Situationen wie eben die Geschichte Andersen, Handspiel Andersen, um die lösen zu können.
Darf ich ganz kurz, bevor Sie weitermachen, vehement widersprechen. Das verkompliziert den Fußball. Fußball muss einfach bleiben, damit die Millionen Zuschauer das Gefühl haben, ich verstehe, was da passiert. Ich weiß es besser als der Bundestrainer. Und jetzt mit anzufangen, bei Handspiel im Strafraum Freistoß außerhalb zu geben, das verkompliziert alles. Es wird immer Ungerechtigkeit geben bei Handspiel, weil es immer Ermessensgrundlage gibt. Ich bin Buchautor, ich habe sicher vom Handspiel keine Ahnung. Aber man muss versuchen, es so einfach wie möglich zu machen. Und es bleibt offenbar immer sehr schwer.
Ja, aber wir nehmen das trotzdem weiter mit. Nach der Pause wollen wir darüber nämlich nochmal sprechen. Ich finde es ja interessant, dass wir hier drüber reden, aber die Beteiligten jetzt, was der Schiedsrichter, was die UEFA, auch den angesprochenen Herrn Rossetti, haben sich überhaupt nicht geäußert. Kein Mensch hat irgendwas dazu gesagt. Warum ist das eigentlich so? Warum erklärt man so eine Entscheidung dann einem enttäuschten Land wie Deutschland nicht hinterher? Macht ja vielleicht auch Sinn, darüber nachzudenken. Eines der Themen nach einer kurzen Pause hier bei uns im EM-Doppelpass, präsentiert von Fenster.com. Und Sie können sich jetzt Ihre Chance auf 75.000 Euro Fanbonus klar machen bei unserem EM-Fieber-Gewinnspiel. Ich drücke die Daumen und gleich geht's weiter. Die hitzige Diskussion über Handspiel und was für Lösungsansätze wir da finden können. Bis gleich. Gerne noch mal rein zu uns hier zum Fenster.com. EM-Doppelpass im Airport Hilton in München. Wir diskutieren hier in der Runde und mit dem zugeschalteten ehemaligen Weltschiedsrichter, dreimal Weltschiedsrichter Markus Merk, über dieses Handspiel, das war es ja, über die Frage, war es strafbar oder nicht, von Kukurea. Holger, du als Abwehrspieler.
So, jetzt bist du dran.
Jetzt bin ich dran. Ich war schon ein bisschen verwundert, weil ich merke jetzt so, wir denken anders, wie Herr Merk zum Beispiel, als wenn ich mich jetzt als Spieler reinversetze. Ich habe die Situation erlebt, ich stehe auf dem Platz. Cucurella hat es nicht mit Absicht gemacht. Natürlich will er den Ball blocken und die Hand ist im Weg. Die Hand fliegt danach weg. Es ist für mich ein Elfmeter. Auf der einen Seite frage ich mich, warum schaltet sich der VAR nicht ein, auch wenn der Schiedsrichter sich dagegen entscheidet, warum sagt der VAR nicht, stopp, bei der nächsten Situation, schau dir die Situation an, da hast du nochmal eine Entscheidung. zu fällen oder kannst du sie wieder überdenken? So, das ist das Erste. Warum? Das Zweite ist, dann, ja, die Situation jetzt gegen Dänemark ist natürlich ganz anders zu bewerten, wo wir einen Elfmeter kriegen, finde ich, kein Elfmeter. Als Abwehrspieler würde ich sagen, was machst du, Schiedsrichter? Ja. Weil die Situation ist nicht gefährlich. Bei dieser Situation wird sie gefährlich, sehr wahrscheinlich, und kann zum Torerfolg für die Deutschen führen. Also es sind wirklich Nuancen, aber was ich so für mich wünsche, dass die Schiedsrichter vielleicht auch mehr die Spieler mit ins Boot nehmen, weil die können die Situation einfach anders bewerten, weil sie die immer erleben. Ja. Ja, und warum kann man sich ja mal innerhalb von Deutschland mit den Kapitänen zusammensetzen und gewisse Situationen überdenken, bereden, einfach um anderes Know-how zu bekommen. Das sind einfache Dinge, die kann man umsetzen, aber dann ja, Vorschläge versuchen umzusetzen, wo der Profi, wo der Fußballer denkt, niemals würde das so funktionieren. Jetzt wie wenn man jetzt ein Handspiel nach außen verlegen würde, da wird es Aufruhr, da wird es definitiv Gegner dafür geben.
Aber lass uns mit Markus Merk noch mal kurz sprechen über den ersten Ansatz, den du gerade gebracht hast, VAR. Ja. Viele Fans, ich habe auch in einer größeren Gruppe geguckt, alle haben gesagt, ja, dann guckst dir doch wenigstens an, guckst dir doch an. Aber Markus, der VAR kann ja nur eingreifen, wenn es eine klare Fehlentscheidung ist. Und es ist ja keine, also klar gucken Sie sich solche Handspielszenen immer an, aber warum ist da der VAR in dem Fall nicht eingeschritten, hat gesagt, das ist jetzt irgendwie vorletzte Minute, Verlängerung, Viertelfinale, EM-Finale, wir haben die Möglichkeit, wir nehmen uns diese Bilder nochmal her. Kannst du uns das erklären?
Ich möchte gerade einen Satz vielleicht zu Holger sagen. Das ist ja hundertprozentig genau meine Auffassung. Also in beiden Situationen, da gibt es überhaupt keine Diskrepanz, keinen Unterschied. Und das andere ist eben, dass wir alle mit ins Boot nehmen. Ich habe eben im Vorfeld über unsere Nationalmannschaft gesprochen, über dieses wunderbare Miteinander. Und ich glaube, wir wollen ja alle nur eins pro Fußball irgendwo agieren. Warum kam in dieser Situation der VAR nicht zum Einsatz? Ich gehe davon aus, bin ja nicht im Kontakt und höre ja den Schiedsrichter Taylor nicht ab, dass er gesagt hat, ich habe die Situation ganz genau gesehen und er hatte ja auch eine super Position und er hatte sie ja auch für sich. Und nochmal, auch das kann man ja irgendwo respektieren, für sich so gewertet. Und er wird den VAR gefragt haben, hast du noch andere Bilder für mich? Und das wird er verneint haben und deswegen ist er nicht zum Monitor. Was in dieser Situation, bei diesem so wichtigen und entscheidenden Spiel, ein Finalspiel einer EM, natürlich in der Außenwirkung der Kommunikation äußerst schlecht ist. Er hätte müssen rausgehen, hätte müssen schauen, sind das wirklich die Bilder, die ich gesehen habe, weil als Schiedsrichter weiß ich auch aus der Praxis, wie oft man Dinge geglaubt hat zu sehen und sie waren letztendlich doch falsch. Ob er anders entschieden hätte, sei dahingestellt, aber wir hätten auf jeden Fall auch mehr Aufklärung in der gesamten Situation bekommen. Also das, was im Hintergrund diskutiert wird, Füllkrug vorher, Abseits, Handspiel, eventuell, das hätte man können in dieser Situation in der Gesamtheit klären und dementsprechend eine riesige Diskussion in der Fußballwelt verhindern. Ja.
Ja. Hat er da recht?
Ja, aber wenn wir das jetzt zusammenfassen, das Ganze, dann sehe ich eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir machen, was du angesprochen hast, dass wirklich jeder Handkontakt Elfmeter ist. Dann haben wir Situationen wie beim Feldhockey, da ist es so, Ball gegen Fuß, 7 Meter. Dann zielen aber, was Tobias Holtkamp angesprochen hat, die Stürmer absichtlich auf die Hand. Das kann eigentlich nicht der Sinn sein. Die zweite Möglichkeit ist die, dass wir eingrenzen zu versuchen, den Ermessensspielraum des Schiedsrichters. Und da ist zum einen, was Julian Nagelsmann angesprochen hat, die Gefahr der Situation durch den Schuss, durch die Flanke wird eine klare Torchance durch das Handspiel verhindert. Und das zweite, wieder Ermessensspielraum, wie sehr hatte der Spieler eine Chance, die Hand noch wegzuziehen, wie sehr ist das eine natürliche Bewegung gewesen. Das sind so zwei Annäherungspunkte und dann liegt es immer noch an der Klasse des Schiedsrichters, ob er richtig entscheidet oder ob er uns das liefert, was wir eigentlich alle beim Fußball lieben, nämlich Riesendiskussionen darüber. Ja.
Aber ganz kurz, wir werden das Problem hier nicht lösen können.
Nein.
Aber was Markus Merk gerade sagte, es ist ein Finalspiel bei einer Europameisterschaft. Und dann muss ich doch von außen zumindest sagen, hey Junge, schau es dir an. Dafür haben wir doch dieses Medium. Und das verstehe ich nicht, das passiert ja nicht zum ersten Mal, egal ob wir jetzt von den Ligen reden oder von der Europameisterschaft, dass so große Entscheidungen dann einfach die Technik nicht genutzt wird. Und dann geht er raus und wenn er dann sagt, Leute, für mich ist es kein Elfmeter oder es war noch irgendwas im Vorfeld nicht in Ordnung, dann sind wir jetzt auch nicht glücklicher hier wahrscheinlich, aber zumindest ist etwas mehr Klarheit. Und das verstehe ich nicht. Klar kommt dann das Argument, nur bei einer krassen Fehlentscheidung darf ich eingreifen, aber dann muss ich das überdenken. Also wenn so eine wichtige Situation, und da muss ich schon unterscheiden, ob es 7-0 steht im Moment im Spiel oder ob es eben 1-1 steht.
Und was aber eigentlich hätte passieren müssen, eigentlich hätte Taylor sich hinstellen müssen nach dem Spiel und die Situation komplett erklären müssen.
Richtig.
Das hätte ich erwartet.
Ja.
Das hätte ich erwartet für die Zuschauer, dass man direkt den Druck rausnimmt. Oder Roberto Rossetti, der hauptverantwortlich ist, der Schiedsrichterboss, der hätte sich hinstellen müssen und die Situation erklären müssen. Und weil sie das nicht gemacht haben, damit tun sie den Schiedsrichtern ja definitiv keinen Gefallen, weil jeder ja so ein Bild im Kopf hat gegen den Schiedsrichter. Er hat alles falsch gemacht oder eben richtig, wie auch immer. Ich glaube, das war fatal für die ganzen Schiedsrichter weltweit. Sie müssen sich erklären. Sie müssen die Entscheidung erklären.
Wir sind in Deutschland da weiter.
Da sind wir in Deutschland wirklich total weit. Ne, muss man auch mal sagen, weil wir mal sagen, wo wir hinterher sind und was alles schlecht läuft. So. Und also dass mittlerweile die Regel ist, dass nach schwierigen Entscheidungen, nicht nur im Positiven, wenn Sie erklären, dass Sie richtig lagen, auch danach immer in der Mixzone, also in der Regel,
der Mixzone, oder hier in der Sendung,
auch der Schiedsrichter. Und am Sonntag, sage ich, hier ein ganz tolles Fenster auch im Doppelpass gibt, wo die Schiedsrichter entweder kommen sie sogar her, reißen an oder sind zugeschaltet, erklären ihre Entscheidungen. Das hilft so viel in der Diskussion, nicht nur an den Stammtischen, sondern auch in den Vereinen, weil einfach etwas nachzuvollziehen ist. Hätte total geholfen. Ja.
Markus, warum ist die UEFA da offensichtlich noch nicht so weit wie der DFB, was die nationalen Ligen angeht?
Erstmal vielen Dank. Wir haben das etwa 20 Jahre her natürlich auch viel diskutiert in Deutschland. Machen wir das überhaupt? Wir, die Schiedsrichter, die Aktiven, haben damals gesagt, auch wenn es oft ein verdammt schwerer Gang ist, nach einer kritischen Entscheidung, die noch zu kommentieren, wir tun es, weil das ist letztendlich, was die Fans wollen, was sie verdient haben, was die Mannschaften verdient haben, auch wenn die Entscheidung vielleicht falsch war, Transparenz zu liefern. Das ist im internationalen Fußball nicht so, bis heute nicht so, wundert mich, weil FIFA und UEFA natürlich früher immer gesagt haben, die vielen unterschiedlichen Sprachen, die Auslegung dessen, was der Mensch in der Schiedsrichter in seiner Sprache letztendlich sagt, das kann fehlgedeutet werden. Ich glaube, in unserer heutigen Zeit kann das kein Problem mehr insgesamt sein. Vor allen Dingen, wenn es nicht unbedingt direkt unmittelbar in einer Live-Situation nach dem Spiel passiert. So bin ich ganz der Meinung von Stefan. Innerhalb von 2, 3, 4 Stunden muss ein Gremium oder UEFA oder FIFA muss das kommunizieren. Egal, ob wir es diskutieren oder nicht, aber es muss kommuniziert werden. Das ist letztendlich Transparenz.
Stefan. Schützt man damit nicht sogar den Schiedsrichter?
Ja, natürlich. Und ich glaube, es macht sie ja auch ein Stück weit menschlich und sympathisch. Ich meine, Tobi hat es ja gerade gesagt, wie viele Schiedsrichter haben sich hier schon in eine Sendung gestellt oder haben vielleicht mal einen Fehler zugegeben. Na, da lag ich falsch und es tut mir leid. Klar, kann sich keiner was für kaufen, aber sie tun es. Sie erklären gewisse Dinge. Und ich glaube, das ist so wertvoll für diesen Sport, für den Fußball. Und natürlich auch eine extreme Unterstützung und Hilfe dann für die Schiedsrichter im Endeffekt. Weil du lässt sie ja im Regen stehen.
Ja. Was ich aber sagen muss, oder ist zumindest meine Meinung, ich finde, dass sich die Spieler, der Trainer, der gesamte DFB jetzt eigentlich sehr ausgewogen und nicht persönlich über den Schiedsrichter geäußert haben. Das finde ich auch sehr respektabel, dass man da nicht irgendwie draufhaut. Ja? Ja,
aber ganz grundsätzlich jetzt dem Schiedsrichter zum Hauptschuldigen zu machen, dass sie ausgeschieden sind, wäre auch komplett der falsche Weg in meinen Augen. Also ich denke nicht, dass wir uns jetzt über das gesamte Spiel, ich wollte gerade 90 Minuten sagen, waren ja sogar 120, dürfen wir uns jetzt nicht über den Schiedsrichter beschweren. Wir hätten auch wirklich Unglück haben können.
Ja, Toni Kroos hätte gelb-rot kriegen können.
Dass wir schon nach 10 Minuten oder wann es ungefähr war, wenn es ganz schlecht läuft sogar, genau, mit einem Spieler weniger dastehen, einem ganz entscheidenden Spieler weniger. Gab auch hier und da, auch im Turnierverlauf, Szenen. Wir haben jetzt das ein oder andere Spiel schon angesprochen, wo vielleicht das mal in unsere Richtung ging, das Pendel. Daher haben wir jetzt bei dieser Heimeuropameisterschaft in meinen Augen kein Thema mit Schiedsrichtern und Entscheidungen zu unseren Ungunsten gehabt.
Aber es ist natürlich trotzdem so, dass wenn Entscheidungen der Schiedsrichter dann gefällt werden, die dem einen oder anderen nicht gefallen, dass dann die Emotionen hochgehen. Und ich finde, dass sie die gut im Griff hatten, auf Seiten des DFB. Da gibt es auch andere Beispiele, Ruth, und da war auch der Kollege Taylor beteiligt damals. Ne?
Haben wir erlebt beim Europa-League-Finale 2023 zwischen der Roma und Sevilla. Ich möchte euch gerne die Szene zeigen, die ist wirklich vergleichbar, als Fernando den Ball an die Hand bekommt. Und da war eben auch Anthony Taylor der Schiedsrichter. Also das sind natürlich immer diese grausamen Bilder, Tobi, die du angesprochen hast, die da genau detailgetreu auch zeigen, wie es war. Letztendlich gab es auch hier keinen Handelfmeter und am Ende hat Sevilla gewonnen nach Elfmeterschießen. Und das hat José Mourinho so erzürnt, dass er im Anschluss voller Emotionen dann Anthony Taylor sich mal vorgeknüpft hat, und zwar in der Tiefgarage kurz vor Abfahrt. Also wenn wir da mal auf die Bilder blicken, als er dann tatsächlich ihm auch sagt, er sei eine Schande. Beschwert sich, er möchte den Austausch. Dieser Austausch, so geht es dann natürlich auch nicht, denn das ist keine wirkliche Diskussion, sondern das war tatsächlich so, dass er ihn sich da ein bisschen vorknöpft und übrigens auch der Schiedsrichter dann von den italienischen Fans auch noch am Flughafen so ein bisschen in die Mangel genommen wurde, also es ihm da tatsächlich sehr eng dann wurde. Ich würde sagen, ihr könnt das gerne danach auch noch mal kurz besprechen, was sowas für Auswirkungen hat und ob man vielleicht da auch ein bisschen mehr in diesen Austausch gehen muss, um auch den Schiedsrichter zu schützen. Also nach einer kurzen Einschätzung von unserem Sportwettpartner geht es hier weiter.
Da sind wir schon wieder zurück und Ruth hat ja gerade die Szenen von José Mourinho gezeigt. Markus, das ist natürlich ein extrem negatives Beispiel gewesen, aber ich habe das selber gewertet, der Umgang von Julian Nagelsmann und auch den betroffenen Spielern der deutschen Mannschaft mit dem Schiedsrichter, mit Anthony Taylor. Gehst du da mit? Das war respektvoll genug?
Absolut. Ich denke, man kann seine Meinung sagen, wie man diese Situation wertet und sieht. Aber insgesamt ist es wirklich bewundernswert, dass man nicht die Schuld an dieser Situation, am Chicha Taylor gesucht hat. Und wir haben es ja eben schon erwähnt, es gibt natürlich auch andere Argumente, Situationen, wo wir doch eher in der glücklichen Situation waren. Eben Toni Kroos, die zwei Fouls in den ersten Minuten. Ja, es ist Fair Play in diesem Sinne. Mourinho war komplett das Gegenteil. Insgesamt, und ich glaube, das ist das, was man bei dieser EM auch sagen kann, dass sich Spieler, Trainer, insgesamt die Teams auch sehr wertschätzend den Schiedsrichtern gegenüber verhalten. Also Fair Play ist schon angesagt und es hat nicht nur was mit dieser sogenannten neuen Kapitänsregel zu tun.
Aber wenn du die schon ansprichst, Stefan, du warst lange Zeit Kapitän. Ist das eigentlich eine Regel, die du über die EM hinaus auch gerne in der Bundesliga sehen
auf jeden
würdest?
Fall.
Warum überzeugt die dich?
Weil es dem Schiedsrichter die Situation einfacher macht, als wenn 8 oder 10, 12 Spieler vor dir stehen und du hast noch was auf dem Ohr, du musst eine Entscheidung treffen. Und so kommt eben nur der Kapitän oder eben ein Zweiter, wenn der Torwart jetzt Kapitän ist, darf ja ein Feldspieler kommen.
Ja.
Ich finde das hervorragend und es macht die Sache für den Schiedsrichter definitiv einfacher in Zukunft. Ich hoffe, dass das in der Bundesliga auch so ist.
Kommt ein bisschen drauf an, wer der Kapitän ist. Ich kann mir vorstellen, wenn Stefan auf ihn zugeht, war es damals auch trotzdem intensiv für den Schiedsrichter. Aber grundsätzlich
ist der Gedanke... Wir haben uns immer gut verstanden. Ja, Markus, weil ich kann das bestätigen.
Nein, aber der Ansatz ist natürlich gut. Es ist ja teilweise... Und es geht ja tatsächlich darum, dem Schiedsrichter auch das Leben einfacher zu machen. Also wir kritisieren jetzt alle die Schiedsrichter, aber sie haben wirklich alles andere als einen einfachen Job. Sie müssen da oft in Situationen Entscheidungen treffen, die nicht immer einfach sind. Und ich glaube, keiner von uns hier in der Runde war immer gleicher Meinung wie die Schiedsrichter. Aber da kann man es ihnen sehr viel erleichtern. Wenn 5 Leute auf dich wie die Hyänen losgehen, ist es sicherlich unangenehm.
Darf ich dem Trainer eine Frage stellen? Bei den Mourinho-Bildern habe ich mich gerade gefragt. Katakomben nach dem Spiel. Wie viel Mourinho steckt in Thomas Letsch?
Also zunächst auch ein José Mourinho, der für einmal ausrasten. Das sollte ihm ja...
Einmal?
Also das ist ja eines von vielen Beispielen.
Eigentlich, um bei ihm zu bleiben, ich hatte das Glück, einmal gegen ihn zu spielen, als er bei AS Rom war in der Conference League und habe ihn dort recht positiv erlebt. Da war er sehr fair, vielleicht deshalb, weil sie sich am Schluss mit Glück durchgesetzt haben. Ich glaube, wenn er nicht erfolgreich ist, dann kann er komisch sein. Und ja, wir erwarten alle Respekt von beiden Seiten. Und ich sage, es ist schon unser Job als Trainer, respektvoll mit dem Schiedsrichter umzugehen. Aber das gilt natürlich in beide Richtungen. Und wenn das von beiden Seiten kommt, dann das, was Markus Merk angesprochen hat, wir wollen ja alle eine Einheit. Und jeder gehört dazu zum Fußball. Und ich glaube, wenn wir das schaffen, diesen respektvollen Umgang, dann haben wir viel erreicht. Und das versuche ich schon.
Markus, darf ich dich noch mal zu dieser Regelung befragen, dass nur der Kapitän mit dem Schiedsrichter sprechen soll und keine Rudelbildung mehr stattfindet? Ich gehe davon aus, du begrüßt es oder überraschst du mich jetzt?
Nein, ich begrüße diese Regel. Ja, im Sinne des Fußballs, natürlich auch denke ich an meine Schiedsrichterkollegen, aber ich begrüße die Regel und würde mir wünschen, sie würde nicht nur in der Bundesliga im Profifußball umgesetzt werden, sondern die großen Gewinner wären die Schiedsrichter an der Basis, die wahren Helden in der Kreisklasse, dass sie weniger Diskussionen haben. Aber wer die letzten Spiele beobachtet, der sieht schon, dass die Regel schon wieder etwas verwässert, dass die Schiedsrichter schon wieder mehr zulassen. Es ist schwierig, das auf Dauer umzusetzen. Ich bin absolut für diese Regel. Bei dieser EM hat sie sich bewährt. Ich hoffe, dass sie in Zukunft bestehen bleibt. Aber nebenbei möchte ich auch eins sagen. Ich wünsche mir natürlich auch, und das habe ich immer geliebt an meiner Aufgabe als Schiedsrichter, auch Schiedsrichter als Persönlichkeiten, als Entscheider auf dem Spielfeld, die sich nicht nur zurückziehen, sich auf VAR wirklich ausruhen, sondern auch als Persönlichkeit auf dem Spielfeld. Deswegen war die Interaktion mit Spielern für mich auf dem Spielfeld auch immer wichtig.
Markus, ich glaube, wir kommen nicht auf die Lösung. Trotzdem vielleicht, wenn wir auch ein Fazit dieser Diskussion jetzt nochmal ziehen. Was wären, ganz kurz zusammengefasst aus deiner Sicht, die nächsten wichtigen Punkte, damit wir vielleicht beim nächsten Turnier nicht wieder hier sitzen und uns immer noch über Handspiel, ja oder nein, die Köpfe einschlagen?
Also erstmal müssen wir davon ausgehen, über 3-4 Jahrzehnte, das Handspiel ist die meistdiskutierte Situation mit der größten, ich benutze den Begriff nicht gerne, aber ich muss es hier tun, mit der größten Grauzone. Aber es geht eben jetzt darum, nicht nur fürs nächste Turnier, da sind eventuell doch Regeländerungen dann irgendwo in der Schublade, man wird drüber nachdenken, aber es geht jetzt zeitnah darum, wie schafft man, und das ist das Allerwichtigste, für uns, die den Fußball lieben, viel mehr Klarheit, ein Stück mehr Gerechtigkeit. Und für die Schiedsrichter erleichtert man ihre Aufgabe, weil sie stehen genauso im Regen wie viele von uns. Und wenn mittlerweile die Menschen sagen, ich diskutiere nicht mehr, ich gebe es auf, ich verstehe es sowieso nicht, ist der falsche Weg. Heißt, wir müssen uns zusammensetzen. Fußball lebt nicht nur, das Regelwerk ist das Fundament, sondern lebt aus der Praxis. Dort wird es gespielt. Wir müssen 10, 20 Situationen nehmen, müssen sie in einen fundierten Kreis, müssen wir die diskutieren und dann versuchen eben, das Ganze zu verbessern, nicht wie es in den letzten Jahren gemacht wurde, dass man irgendwelche Paragraphen hinter dem Komma noch geändert hat und hat es verschlimmbessert, wie wir jetzt alle sehen. Deswegen die Diskussion, ich konnte mir es nie vorstellen, ist aber eigentlich ums Handspiel noch größer geworden. Und das müssen wir wieder vereinfachen und müssen das jedem visualisieren. Und es geht nur gemeinsam.
Ich glaube, da kriegt er auch deine Unterstützung, oder? Mit diesem Appell. 100%. Also, dann hoffen wir, dass das so passiert. Danken dir, Markus, für deine Zeit am heutigen Sonntagmorgen. War eine große Freude. Liebe Grüße und bis bald mal. Tschüss. Danke. Und wir wollen gleich über den Generationswechsel bei der deutschen Fußballnationalmannschaft sprechen, weil der steht ja ohne Frage an. Groß hört ja ganz auf mit Fußball. Was ist mit Gündogan? Was ist mit Neuer? Was ist mit Müller? Und möglicherweise anderen, um eine weiterhin erfolgreiche Nationalmannschaft für die nächsten Jahre zu garantieren. Das besprechen wir nach einer kurzen Pause hier bei uns im Fenster.com EM Doppelpass. Bis gleich. EM-Doppelpasses. Ich habe es vor der Pause gesagt, es steht sicherlich jetzt an ein Generationswechsel in der deutschen Fußballnationalmannschaft. Wie einschneidend diese Veränderungen werden, wissen wir noch nicht. Unser Autor Norman Solida hat sich aber dazu Gedanken gemacht und er meint, es schaut genau so aus.
In den wohlverdienten Ruhestand geht definitiv Toni Kroos. Schade, schade wird man in Madrid denken, denn dort hat der Mr. Champions League 10 Jahre lang perfekt funktioniert. Und auch seine Rückkehr in die Nationalmannschaft hat dem Team Ordnung und Sicherheit gegeben. Sicher, sicher. Und das war auch bitter nötig. 8 Comeback-Spiele, gefühlt 98% Passquote. Ja, auch 0% Torquote. Egal, hier tritt ein großer Meister seines Fachs zurück. Und die Lücke, die Kroos hinterlässt, wird schwer zu schließen sein. So schaut's aus. So wie es ausschaut, braucht Deutschland auch einen neuen Kapitän. Die EM war ganz sicher Gündoğans bestes Turnier. Die souveräne Vorrunde ist auch ihm zu verdanken. Beim nächsten Turnier wäre er aber fast 36. Da braucht unser Fußballtraumschiff über kurz oder lang einen frischen Mann auf der Brücke. So schaut's aus. Manuel Neuer hat gezeigt, dass er es noch kann. Er hat seine Fehlerquote im Turnier auf nahezu null reduziert. Er hat seine Kritiker verstummen lassen und bestimmt noch ein paar Jahre auf hohem Niveau im Verein vor sich. Aber mit 38 kann man in der Nationalmannschaft jetzt auch mal einem Jüngeren, der es bestimmt sehr verdient hat, Platz machen. Vielen Dank, Manuel Neuer. Wir freuen uns auf die nächste Bundesliga-Saison mit ihm und auf die nächste WM mit Ter Stegen. So schaut's aus. Er ist immer noch wichtig für jede Mannschaft, auf und neben dem Platz. Thomas Müller, die größte Identifikationsfigur des deutschen Fußballs seit Franz Beckenbauer. Bei der nächsten WM wäre er fast 37. Die Zeit arbeitet bestimmt nicht für ihn. Aber Typen wie er sind für Stimmung und Teamspirit einfach unverzichtbar. Vorschlag: Es gibt ja Spielertrainer. Vielleicht sollte man bei Müller mal über die Position des Spieler-Co-Trainers nachdenken. So schaut's aus. Sein Vertrag läuft noch 2 Jahre und sein Ziel ist die WM. Der Bundestrainer schielt auf den Titel und sein Team schnuppert wieder an der internationalen Spitze. Auch deshalb, weil Nagelsmann das Leistungsprinzip zum ersten Mal seit Jahren wieder eingeführt hat. Nicht 100% konsequent, sonst hätte Sané vielleicht nicht 5 EM-Spiele gemacht und Hummels vielleicht nicht 0. Aber man darf Nagelsmann zutrauen, dass er einen Plan entwirft, wie er trotz des Abschieds einiger Galionsfiguren den Weg Richtung Weltklasse nahtlos fortsetzen kann. So schaut's aus.
Holger, die dort erwähnten großen Namen, großen Spieler, würdest du auch mitgehen mit unserem Autoren, dass die Zeit von Müller, dass die Zeit von Neuer, vielleicht auch von Gündoğan jetzt neben Toni Kroos auch zu Ende geht in der Nationalmannschaft?
Ich glaube, den Respekt haben sie sich verdient. Und das finde ich auch mal ganz wichtig, dass man denen auch den Respekt zollt, was sie geleistet haben für Fußball Deutschland, dass sie das einfach im stillen Kämmerlein entscheiden mit den Verantwortlichen. Ich weiß nicht, ihre Sichtweise, die sind jetzt erstmal enttäuscht. Irgendwann kommt man dann wieder zu klaren Gedanken. Und dann macht man sich über solche Entscheidungen natürlich auch seine eigenen Gedanken, aber da gehört halt mehr dazu. Ja. Wie ist ihre Leistung in der nächsten Zeit? So lange wird es jetzt nicht mehr dauern, bis irgendwann das Karriereende kommt. Aber ich finde es immer ganz wichtig, dass man Respekt ihnen gegenüber zeigt, weil das haben sie sich verdient. Und dann Entscheidungen auch wirklich intern fällt und dann auch zusammen, ja, mit einem guten Gefühl rausgeht.
Ich liebe ja die Beiträge von Norman Solida, auch gerade wieder, was wir hier gesehen haben. Aber ich bin doch ganz klar dafür, dass bitte keiner aus Altersgründen, sondern wenn dann aus Leistungsgründen, ja, aus der Nationalmannschaft ausscheidet. Und Manuel Neuer soll nicht raus, weil er irgendwann vielleicht 38 dann ist beim nächsten. Wenn er dann nach wie vor...
Schon 38.
Genau, wenn er dann, jetzt ist er 38, wenn er dann 40 ist, wir haben ja jetzt, die Namen werden eh gleich fallen, die Cristiano Ronaldos oder Pepes. Ne, also, wenn man vom Leistungsniveau noch auf absolut Top-Level ist, soll man auch weiter in der Mannschaft spielen. Und Julian Nagelsmann hat, glaube ich, bei dieser Europameisterschaft bewiesen, dass er die richtigen Spieler für die richtigen Positionen zum richtigen Zeitpunkt zusammengestellt hat. So wird das jetzt für die Nations League und die Quali machen. Davon gehe ich aus. Er hat mir keine Argumente geliefert, warum ich ihm das nicht glauben sollte. Und so wird er es auch dann machen, wenn die Weltmeisterschaft ansteht. Es bringt selten etwas, so hart das natürlich ist für auch Gesprächsrunden wie diese, es bringt selten etwas, jetzt den aktuellen Kader zu nehmen und sagen, oh mein Gott, der ist weg, der ist weg, der ist weg, wen haben wir denn noch? Da kommen gute nach.
Aber interessant ist ja, wie gehst du das als Trainer an? Ja. Sagst du als Trainer, ich probiere es mit Neuer, Gündogan, solange es geht, und dann muss ich plötzlich direkt vor der WM vielleicht wechseln, weil ich merke, oh, mit 40 ist Manuel Neuer dann doch nicht mehr so gut. Oder sagst du als Trainer, ich zocke ein bisschen und sage jetzt schon, ich glaube nicht, dass das geht, noch 2 Jahre mit Manuel Neuer. Da erinnere ich mich an ein Gespräch, das ich hatte mit Joachim Löw, als ich die Miroslav Klose-Biografie geschrieben hat und wo mir Joachim Löw erzählt hat, dass er eigentlich nach der EM 2012 schon überlegt hat, rede ich mit Miro, Miro, vielleicht ist es besser, du trittst jetzt zurück. Und wie wir alle wissen, hat er es Gott sei Dank nicht gemacht und hat Miro noch 2 weitere Jahre eingeplant. Also das bin ich sehr gespannt, was Julian Nagelsmann macht. Plant er als ein bisschen zocken, strategisch schon jetzt voraus, das wird nicht reichen bis in 2 Jahren, oder sagt er, ich lasse es laufen.
Total, aber ich traue ihm die richtige Entscheidung zu.
Ja, ja, ich bin einfach gespannt.
Er hat jetzt auch vor der EM auch richtige Entscheidungen getroffen. Wir haben gerade ja auch Mats Hummels in dem Beitrag gesehen. Jetzt sagt niemand mehr, der hätte doch dabei sein müssen. Also ist es nicht trotzdem jetzt der Punkt, Weichen zu stellen und zu sagen, wir brauchen ein neues Fundament, eine neue Achse in der Nationalmannschaft?
Also ich glaube, bei Toni Kroos ist ja klar.
Das ist klar. Das ist der Einzige, wo es wirklich klar ist.
So, Thomas Müller hat es ja schon angedeutet, auch im Interview, dass die Reise dorthin geht. Bei den anderen muss ich ganz ehrlich sagen, da müssen ja erstmal andere besser sein und besser performen auf Strecke. Und wenn das der Fall ist, haben wir das Leistungsprinzip, dann kann er immer noch gewisse Dinge ändern. Ich bin kein Freund davon, sich jetzt hinzustellen oder in einer Woche oder zwei und sage, so, Gündogan brauchen wir jetzt für die Zukunft nicht mehr. Vielleicht musst du auf ihn zurückgreifen, genauso wie bei Toni Kroos. Irgendwann fiel Nagelsmann ein, warte mal, ich muss mal den Toni Kroos anrufen, damit wir hier Stabilität bekommen im Mittelfeld. Also ich würde das nicht machen. Ich würde das dem Spieler überlassen, wenn er es möchte. Und ansonsten würde ich nur die Leistung beurteilen. Und dann müssen andere erstmal besser sein als die, die performt haben.
Du könntest natürlich aber auch rangehen und sagen, Alexander Pavlovic zum Beispiel im Mittelfeld braucht jetzt 2 Jahre Länderspiele, um sich dran zu gewöhnen. Und du kannst auch mit Gündogan ausmachen, pass mal auf, du bist jetzt erstmal nicht dabei, musst auch nicht so viel reisen. Ja. Aber es kann sein, dass ich dich kurz vorher anrufe. Wurde
ja, oft aber genug gemacht. Pavlovic muss ja erstmal performen bei Bayern München, bevor national.
Ja, ja, genau, aber das ist die Frage. Sagst, braucht er diese Spiele jetzt schon?
Ja, aber die Zeit hat er ja. Mhm. Ne? Auf dem Weg dorthin, erste Länderspiel im September gegen die Ungarn Nations League, wie auch immer. Es ist ja jetzt ein bisschen Zeit, um diese Fragen zu beantworten. Das muss er nicht heute und auch nicht nächste Woche.
Er hat ja schon die Frage nach einer Großnachfolge beantwortet, Julian Nagelsmann. Zumindest was angedeutet, 2 Namen ins Spiel gebracht und das war seine Aussage.
Aktuell ein Spieler, der ihn 1:1 ersetzt, ist glaube ich schwer, weil sonst wäre er nicht einer der größten deutschen Fußballer. Wenn es so easy wäre, dann glaube ich, wäre auch die Wertigkeit für Toni deutlich zu gering. Aber klar haben wir mit Pavlo, wir haben auch mit Angelo Stiller, der jetzt eine sehr gute Bundesliga-Saison gespielt hat, schon Kandidaten, die einen ähnlichen Spielstil haben oder haben können.
Also da sind 2 Namen dann schon mal gefallen. Thomas, so wie du Julian kennst, glaubst du, er wird jetzt schon vor der Nations League einen klaren Schnitt machen? Oder eben dieses, was hier ja auch propagiert wird, erstmal so ein bisschen auf Sicht fahren machen?
Also ich glaube, zunächst ist die Reihenfolge wichtig. Der Respekt gegenüber den Spielern, wie es Holger angedeutet hat, und die Entscheidung der Spieler. Toni Kroos hat von sich aus gesagt, er hört bei Real Madrid auf, er hört in der Nationalmannschaft auf. Und vielleicht gibt es noch den einen oder anderen, der das für sich selbst entscheidet. Das sollte mal der erste Schritt sein. Und natürlich wird jetzt viel diskutiert, aber die Zeit muss man jedem Spieler lassen, die Enttäuschung wegzustecken und dann seine persönlichen Konsequenzen zu ziehen. Ich glaube schon, dass Julian die Zeit nutzen wird, um den einen oder anderen Spieler jetzt zu testen. Und das ist auch, glaube ich, wichtig. Also er hat jetzt 2 Jahre Zeit bis zum nächsten großen Turnier. Und wenn er beispielsweise einen Angelo Stiller hier mit reinwirft, dann muss er dem natürlich auch die Möglichkeit geben zu spielen. Was nicht automatisch heißt, dass ich sofort mit einem anderen Spieler klar machen muss, mit dir geht es nicht mehr weiter. Also ich denke auch, er muss sich alles offen halten. Er muss die Möglichkeit den jungen Spielern geben. Und da gehe ich davon aus, dass er das machen wird. Und gleichzeitig, solange keine Entscheidung von Seiten eines Spielers getroffen wird, warum soll er ohne Not, sage ich mal, jetzt sagen, mit dir plane ich nicht mehr.
Das, und auf der Großposition hast du mit Pascal Groß ja noch jemanden, der auch schon viele Jahre jetzt in der Premier League unterwegs ist, spielt, sehr regelmäßig spielt, an dem jetzt verschiedene Bundesliga-Vereine interessiert sind. Der steht möglicherweise kurz vor dem Wechsel zu Borussia Dortmund. Der ist zwar 32, ja, aber wäre jetzt erstmal die Karte, wenn es jetzt darum geht, in den nächsten Monaten wichtige Länderspiele unter der Woche zu haben. Der kennt das Team, der kennt den Kader, Nagelsmann kennt ihn. Also kann auch eine Karte sein, die jetzt ganz gut...
Es gab einmal die Situation, wo der Bundestrainer wirklich gesagt hat, den Spieler nehme ich jetzt nicht mehr mit, obwohl er eigentlich noch gut genug war. Das war der Fall Michael Ballack nach der WM 2010, wo Joachim Löw wahrscheinlich auch gefühlt hat, Ballack kam ja ins Trainingslager der WM 2010 und die anderen Spieler waren sehr defensiv gegenüber. Es ist besser für die Mannschaft, wenn der jetzt nicht mehr dabei ist, auch wenn es sportlich brutal war. Michael Ballack ist darüber heute noch bitter. Aber diesen Fall sehe ich in dieser Mannschaft jetzt nicht. Ich sehe jetzt Spieler wie Gündogan oder auch Neuer, die wollen spielen. Aber ich glaube auch, dass die akzeptieren, wenn es heißt, pass mal auf, du bist jetzt vielleicht nicht bei jedem Spiel mehr in der ersten Elf dabei.
Und ich wollte auch noch ergänzen, wir reden jetzt nur über die Spieler, die schon ein gewisses Alter haben. Ich glaube, Julian und sein Team hat bewusst diesen Kader ausgesucht für dieses Turnier. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere, der vielleicht hinten dran war in dem Kader, für dieses Turnier genau der Richtige war, aber vielleicht in Zukunft nicht die größte Rolle spielen wird. Das kann ja auch sein. Ja. Also das Leistungsprinzip muss
gelten.
Kann auch
Goretzka zum Beispiel wieder zurückkehren.
Ja, warum nicht?
Ja, wir haben in Deutschland auch junge Spieler, von denen noch gar nicht die Rede ist. Malik Cor vom AC Mailand, sensationeller Verteidiger. Also
kann war ja schon mal in der Nationalmannschaft.
Kann man auch
ja
argumentieren, dass der hätte dabei sein können. Hat aber Nagelsmann vielleicht gedacht, für dieses Turnier sind mir Leute wie Anton und Koch lieber. Oder Nelson Weiper, Mittelstürmer, der alles mitbringt von Mainz. Der war in der ersten Saison mit der Meniskusverletzung draußen. Kann man auch mal gucken, wie entwickelt er sich in ein, zwei Jahren. Vor einem Jahr kannten wir Pavlovic alle auch noch nicht. Ne?
Ja. Maxi Bayer kann in eine wichtigere Position jetzt wachsen in den nächsten Monaten.
Ruder war dabei, ne? in der Vorbereitung, auch ein sehr, sehr interessanter Spieler. Ich würde die Runde noch mal erweitern durch eine Schalte zu unserem Nationalmannschaftsreporter, Sport1-Chefreporter Stefan Kumberger ist uns jetzt zugeschaltet, war die ganze Zeit bei der deutschen Nationalmannschaft dabei. Stefan, grüß dich erstmal. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Das ist dein Applaus.
Danke, danke.
Du warst ja jetzt doch über die letzten Wochen und Monate doch sehr nah dran am deutschen Team, auch am Trainerteam. Wie schätzt du das denn ein, was wir hier so besprechen? Glaubst du an den großen Schnitt oder an ein langsames Verändern?
Also ich denke, die Namen, über die gerade diskutiert worden, sind genau die richtigen. Allerdings sind die Fälle völlig unterschiedlich gelagert. Also ein Manuel Neuer, der hat einen solchen Status, der steht auf einem solchen Sockel, der entscheidet wahrscheinlich selbst, wann es für ihn genug ist, so wird es auch beim FC Bayern sein. Bei Thomas Müller, den habe ich selten, eigentlich noch nie so erlebt, wie da im Interview nach dem Spiel gegen die Spanier. Das klang schon sehr nach Abschied und man hat auch gemerkt, dass er, als er reingekommen ist, natürlich für Wirbel gesorgt hat, aber so manche Sprints, die gingen ihm nicht mehr so leicht von der Hand. Also da sieht es schon eher danach aus, dass er sich verabschieden könnte. Und bei Ilkay Gündoğan ist es so, da sind unsere Informationen, dass es völlig offen ist, wie er sich entscheidet, wie auch die Gespräche mit dem Bundestrainer laufen werden. Die Schwierigkeit für Julian Nagelsmann ist natürlich, dass er alles vom Ende her denken muss. Er muss ja, wenn er jetzt schon das Ziel WM-Titel ausgegeben hat, von 2026 her denken und dann ein bisschen zocken. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass die alten Recken mir dann noch Leistung bringen können? Aber das wurde in der Runde auch schon richtig gesagt. Da ist noch genügend Zeit, aber auf die Kommunikation kommt es da an. Die ist ganz wichtig.
Wir kommen gleich zu dir zurück. Aber ich meine, er hat ja jetzt, Julian Nagelsmann, vor dem Turnier auch kurzfristig noch mal ganz schön viel geändert und es hat funktioniert. Also es muss nicht zwangsläufig jetzt schon passieren.
Nein, genau, deswegen kann man spannend sein, was er macht. Diese Entscheidungen waren absolut auf dieses Turnier ausgerichtet. Zum Beispiel, dass er sehr auf die Stuttgarter Spieler gesetzt hat, weil er gesagt hat, die sind im Flow. Auch sehr interessant wird das sein, übrigens zu sehen, die Stuttgarter Spieler, halten die das
Niveau? Sind ja bald alle Dortmunder Spieler. Ja.
Chris Führig und solche Leute, entwickeln die sich noch oder war das der eine Sommer ihres Lebens? Also da muss er als Bundestrainer, denke ich, auch so ein bisschen beide Seiten bedienen. Zum einen die langfristige Planung. Vielleicht ein bisschen Konfliktpotenzial liegt tatsächlich in der Torhüterposition. Marc-André Ter Stegen lebt ja im Gefühl, dass er ein Weltklasse-Torwart ist. Und ob der
nicht. Weißt du das nicht, das Gefühl?
Ich sehe nicht oft genug, kann das nicht beurteilen. Aber da kann schon sein, dass der irgendwann ähnlich wie Uli Stein 1986 explodiert und vielleicht den Bundestrainer nicht als Suppenkasper bezeichnet, aber sagt, jetzt bin ich mal dran. Also das ist das Einzige, der keine Konflikt hört, den ich im Moment sehe.
Aber Stefan, teilst du die Einschätzung von Stefan Kumberger, dass es eigentlich Manuel Neuer selbst entscheidet? Wenn Manuel sagt, ich möchte weitermachen, dann macht er weiter?
Ja, und der muss aber seine Leistung halten. Darum geht's doch. Es können ja auch innerhalb von 2 Jahren viele Dinge passieren. Ich meine, irgendwann hatte er mal einen Unfall, wie auch immer. Es kann ja immer irgendetwas passieren, auch Verletzungen. Ich glaube, Julian tut gut daran und dann wird er auch den Rat bekommen von Rudi Völler, eben jetzt die Zeit für sich spielen zu lassen und nicht jetzt Entscheidungen zu treffen, weil das ist ja totaler Quatsch.
Stefan, wenn ich dich nochmal mit reinnehmen darf, natürlich ist es für Julian Nagelsmann auch wichtig, dass sein Team, sein engstes Team, sein Trainerteam beisammen bleibt. Jetzt hört man immer mehr, dass Sandro Wagner durchaus auch Interesse hervorruft bei Vereinen. Glaubst du, dass diese Einheit, dieses Trainerteam mit Benji Glück noch, dass die zusammen bleibt, zumindest bis zur WM?
Ja, vielleicht noch ein Punkt zum Thema Kommunikation der ganzen Sache. Es gibt ja ein Negativbeispiel. Jogi Löw hat es damals so gemacht, dass er unangemeldet an der Säbener Straße in München vorgefahren ist und Mats Hummels, Thomas Müller und Jerome Boateng einfach mal soeben rasiert hat und verabschiedet hat. Und der Fehler war, erstens war es falsch kommuniziert, unangemeldet taucht man eigentlich nirgendwo auf. Und zweitens, durchgehalten hat er diese Linie dann auch nicht. Also ich glaube, Julian Nagelsmann ist da gut beraten, nicht so zu handeln wie Jogi Löw, aber da bin ich mir eigentlich ganz sicher. Was sein Trainerteam betrifft, ja, Sandro Wagner, der hat ja sehr profitiert von seiner guten Arbeit als TV-Experte und auch als Trainer bei der Spielvereinigung Unterhaching. Und jetzt, Julian Nagelsmann hat es angesprochen, Sandro Wagner ist jemand, der weiß, wie eine Kabine funktioniert. Julian Nagelsmann selbst weiß das zwar auch, aber er hat nicht auf diesem Niveau Fußball gespielt, wie es bei Sandro Wagner der Fall war. Deswegen ist ein ganz wichtiger Punkt im Trainerteam von Julian Nagelsmann. Es gibt tatsächlich Vereine, die sich für ihn interessieren. Das war auch zu seiner Hachinger Zeit so. Aber ich denke, noch ist Sandro Wagner so loyal, dass er sagt, ich gehe den Weg mit Julian Nagelsmann und dem anderen Mitgliedern des Trainerteams bis zur WM 2026. Aber klar, die Verlockung ist groß und wir wissen alle, wie ehrgeizig Sandro Wagner ist.
Ja, ich glaube, da hat sich auch ein bisschen was getan. Der Club Deutsche Nationalmannschaft oder das Projekt Deutsche Nationalmannschaft hat
ist wieder
deutlich,
richtig sexy, oder?
Ist wieder sexy, hat wieder einen deutlich höheren Wert, als es vielleicht vor 1-2 Jahren der Fall war. Und deswegen sich jetzt mit breiter Brust auch für die Nationalmannschaft zu entscheiden, als Julian Nagelsmann, auch als sein Team, könnte ich nur nachvollziehen. Und jeder, der da raus will, gerne, wird es einen Nächsten geben, wird es einige geben, die da klopfen und Lust hätten, auf dem sehr, sehr coolen Dampfer dabei zu sein in nächster Zeit.
Stefan, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, hier bei uns in der Runde, diese ganz, ganz emotionalen Tränen vom Bundestrainer, von vielen Spielern, Rudi Völler, der sich geäußert hat, er habe so ein Gemeinschaftsgefühl schon lange nicht mehr erlebt. Es sei früher teilweise gespielt gewesen, jetzt sei es echt gewesen. Wie hast du das denn erlebt in diesen Wochen in Herzogenaurach und an den Spielorten?
Also das hat man bereits gespürt im März bei den Länderspielen in Frankreich und gegen die Niederlande. Und vor allem hat man das ab Tag 1 gemerkt in Blankenhain, im Thüringer Land, wo man ja die Reise zur Europameisterschaft begonnen hat und da das erste Trainingslager gemacht hat. Ich war auch ein bisschen skeptisch, weil natürlich denkt man sich, natürlich nach außen muss man ja sagen, dass man 11 oder 23 oder 26 Freunde ist. Aber je länger das Turnier gedauert hat, desto deutlicher wurde es, dass es keine DFB-Propaganda war, möchte ich mal sagen, sondern dass das wirklich so der Fall war. Und auch bei den Interview- oder Pressekonferenzterminen, die wir hatten, hat man das gespürt, da gönnt jeder dem anderen den Erfolg. Natürlich hat es Konkurrenzsituationen gegeben, jeder will spielen, aber es war kein Stinkstiefel dabei. Es wurde ja gerade angesprochen, das Projekt Nationalmannschaft ist wieder sexy, das spüren die Fans und jeder freut sich wieder auf Länderspiele. Und ich glaube, das ist, obwohl das Viertelfinale natürlich auf dem Blatt Papier für eine große Fußballnation wie Deutschland vielleicht ein bisschen zu wenig ist, der Erfolg, dass wieder alle hinter der Nationalmannschaft stehen, sowohl die Spieler als auch die Fans, den kann sich Julian Nagelsmann und sein ganzes Team ans Revers heften.
Kumbi, du hast vorhin gesagt, bei Ilkay Gündoğan ist es 50-50, ist es ganz offen. Glaubst du denn, dieses Gefühl, was er lange schon nicht mehr hatte, dass er aus dem ganzen Land unterstützt wird und nicht nur sagen wir, kritisch gesehen wird, auch als Kapitän, dass ihn das eher dazu vielleicht bringen würde, doch nochmal weiterzumachen?
Also ich habe vor der Europameisterschaft mit Ilkay Gündoğan gesprochen und wir haben ihn ja auch auf den Pressekonferenzen erlebt und auch nach den Spielen. Der war jetzt nicht wie ausgewechselt, aber er hat schon positiver in die Zukunft geblickt. Und man hat gemerkt, dass er sich als Kapitän wohlfühlt und dass er sich auch im Kreise der Nationalmannschaft wohlfühlt. Und das trotz der all schwierigen Zeiten, die er dadurch erlebt hat, wo es auch Diskussionen um ihn gab, in weiten Teilen auch zu Recht, weil die Leistungen auf dem Platz gerade im März oder auch gegen die Ukraine in Nürnberg nicht immer die besten waren. Aber ich glaube, Julian Nagelsmann hat da den richtigen Weg gefunden, ihn mit reinzuholen und ihm auch so ein bisschen Verantwortung abzunehmen. Also Julian Nagelsmann hat ja ganz früh betont, die Rolle des Kapitäns ist nicht mehr so wichtig, wie es vielleicht zu Stefan Effenbergs oder Lothar Matthäus Zeiten war, sondern jeder muss Verantwortung übernehmen. Und ich habe schon das Gefühl, dass Ilkay Gündoğan das ein bisschen geholfen hat, dass er nicht allein im Feuer steht, sondern dass es eben viele Schultern gibt, auf denen die Verantwortung verteilt wird.
Stefan, dann danke ich dir für heute und für deinen Einsatz über die letzten Wochen. Ich wünsche dir noch einen schönen Sonntag. Wir sagen Grüße aus München. Bis bald. Ciao. Und wir wollen Sie auf etwas hinweisen, was bei uns bei Sport1 in Zukunft einen großen Teil des Programms einnehmen wird, worauf wir uns sehr, sehr freuen. Das internationale Erfolgsformat Exathlon startet nämlich in Deutschland. Und Sie können sich jetzt bewerben und da mitmachen. Und um was es da geht und wie Sie sich bewerben können, das sehen Sie jetzt. Ein bisschen regnerisch hier in München mittlerweile. Aber hier drin ist es warm und angenehm beim Fenster.com EM Doppelpass. Wir haben ja gefragt in unserer Frage der Woche, ist das eigentlich richtig, dieses große Ziel, was da Julian Nagelsmann ausgegeben hat? Ruth, ich bin sehr, sehr gespannt auf die Ergebnisse.
Ja, und das ist ziemlich eindeutig. Bevor ich euch das Ergebnis der Frage der Woche zeige, möchte ich euch kurz den Brief der Nationalmannschaft an die Fans, zumindest in Ausschnitten vorlesen, denn das gilt ja hier auch für unsere Runde. Also ist es doch interessant, welche Worte die Nationalmannschaft an uns richtet. Da heißt es eben, wir wollten euch natürlich den Titel schenken und unten, was bleibt, sind eure Emotionen, wie ihr uns angefeuert, gefeiert und durchs Turnier getragen habt bis ins Viertelfinale. Das ging eben auch den Nationalspielern nahe und hier heißt es, und hoffentlich bleibt von uns, wie wir für euch gespielt, gekämpft und getroffen haben gegen den Spanien, leider nicht oft genug. Ihr habt diese Europameisterschaft zu einer Heim-Europameisterschaft gemacht, genau wie wir uns das gewünscht haben. Vielen Dank für 3 fantastische Turnierwochen. Es war uns eine Freude, eure Nationalmannschaft. Sehr, sehr schön. Und jetzt ist eben die Frage, wenn wir vorausblicken, wie optimistisch und kämpferisch dürfen wir denn schon sein? Julian Nagelsmann hat gesagt, mein Gott, dann dauert es eben 2 Jahre, bis wir Weltmeister werden. Und da sagen unsere User 80%, das ist genau richtig so. Da dürfen wir ruhig auch selbstbewusst rangehen. Ich würde mal vorschlagen, ich frage mich auch hier mal durch in die Runde, was sagt ihr denn? Sind wir jetzt so weit? Haben wir jetzt so viel Selbstbewusstsein getankt nach dieser EM, dass wir bei der nächsten WM wirklich sagen, okay, da müssen wir zum absoluten Favoritenkreis zählen?
Also ich denke, man konnte sich einfach mal wieder richtig identifizieren mit der Nationalmannschaft. Es war wieder richtig Feuer und Emotionen im Spiel. Und klar hört der eine oder andere auf, aber es kommen einige junge, gute Spieler nach. Und wenn man das alles ein bisschen weiterträgt, dann denke ich, wird das richtig gut, Novara.
Wie viel Kampfansage ist schon drin?
Also ich denke, wir hatten jetzt in der Mannschaft einen super Zusammenhalt. Wir haben von der Fans einen super Zusammenhalt. Wir haben wieder unsere 84 Millionen Bundestrainer, wie wir damals 2006 auch hatten. Und ich denke, wir werden in 2 Jahren den Titel holen.
Tatsächlich? Ja, guck mal an. Also hier ist man auch schon sehr optimistisch. Dankeschön. Und dann hören wir mal rein ins Dopapon.
Selbstverständlich ist es richtig zu sagen, wir wollen Weltmeister werden. Wenn er das jetzt nicht sagen würde, dann könnte er als Nationaltrainer zurücktreten. Warum werden wir denn an so einem Turnier teilnehmen? Um Erster zu werden.
Von Nagelsmanns Kampfansage halte ich wenig. Vielleicht geht's auch mal eine Nummer kleiner. Lass uns erst mal die Quali spielen und dann schauen wir mal, wie es läuft.
Wenn er gesagt hätte, wir werden Weltmeister, wäre es etwas vermessen. Er hat ja gesagt, wir wollen Weltmeister werden und wie er schon gesagt hat, das wollen alle, die bei der WM teilnehmen.
Ich finde, Nagelsmann macht das genau richtig und ich finde, da hat er auch das Recht zu, das sowas zu sagen. Er hat im Eiltempo die Nationalmannschaft wieder wachgeküsst. Er hat uns tolle Zeiten bereitet und da bin ich mir sicher, wird das 2026 auch wirklich ein gutes Turnier werden.
Ist doch herrlich, was so eine Europameisterschaft im eigenen Land dann in Euphorie auslöst. Wir gucken mal drauf, wer denn überhaupt noch mitspielt. Also sind gleich thematisch bei den Halbfinalisten. Zuvor machen wir noch eine ganz kurze Pause, dann geht es wieder zurück in die Runde.
Ruth, das versprochen hat. Stefan, anknüpfen dann die Frage der Woche. Hältst du es für richtig, dass er das so ausgibt als Ziel?
Ja, absolut. Euphorie mitnehmen jetzt bis zum nächsten Turnier ist ein weiter Weg, aber es ist absolut richtig. Man tritt ja nicht an, um
nur dabei zu sein,
um die Vorrunde zu überstehen und dann schauen wir mal, sondern das ist eine Ansage, die absolut in Ordnung ist, finde ich.
Wir haben heute den 7. Juli 2024 und heute vor 50 Jahren. Wer weiß das besser als du, weil du ein Buch drüber geschrieben hast, war dieses WM-Finale hier in München, Deutschland gegen die Niederlande. Du hast aber in dem Buch, glaube ich, vor allem über das Spiel gegen die damalige DDR geschrieben.
Das war die Idee des Buches. Es gab dieses Spiel nur einmal, Bundesrepublik gegen DDR. Und ich habe versucht, das Buch spielt nur an diesem Tag rund um dieses Spiel. Ich habe versucht, die ganze Epoche einzufangen. Also ich habe Fußballer interviewt wie Günter Netzer, Wolfgang Overath aus der DDR, Gerhard Kieschel, Lothar Kurpiweit. Aber zum Beispiel auch einen RAF-Terroristen, der beschuldigt wurde, ein Attentat auf dieses Spiel zu planen. Und so kriegt man ein Gefühl für die Gesellschaft. Fußball damals war übrigens nicht so wichtig wie heute. Also damals haben sich die Leute aufgeregt. Es gibt jetzt im Fernsehen Sendungen, da reden die 20 Minuten lang über Fußball. Was haben die denn da zu sagen?
20 Minuten haben wir gerade erst Hallo gesagt.
Die übertragen jetzt noch Schottland gegen Jugoslawien. Wer soll das denn anschauen? Ja. Das war alles damals neu, ging so los. Die bundesdeutsche Mannschaft wurde Weltmeister, wie du sagst, heute auf dem Tag vor 50 Jahren. Und dann sind sie quasi nach Hause gefahren. Also es gab Angst vor Attentaten und deswegen gab es keinen Empfang für die Weltmeister. Gerd Müller hat gesagt, ja, ich habe auch gar keine Zeit für einen Empfang. Ich fahre morgen schon in Urlaub. Günter Netz hat mir erzählt, ja, ich bin dann abends noch in die Disco gegangen in München, das war ganz lustig. Das klang für ihn so der schönste, der Höhepunkt des WM-Titels, dass er in die Disco gegangen ist. Es war alles noch sehr, ja, wie soll man sagen, down to earth auf Englisch. Ne? Wurde nicht so ganz wichtig genommen. Man wurde Weltmeister.
Auf kleiner Flamme das Ganze. Ja.
Wenn das bei ihm als Autor natürlich als Werbung verstanden werden könnte, darf ich als Leser sagen, herausragend. Wirklich.
Hast du schon gelesen?
Habe ich gelesen. Und ich bin großer Fan von all seinen Fußballbüchern. Naja, kann ich jedem nur empfehlen, mal googeln, Ronald Reng, Fußballbücher, was da die letzten, ich weiß nicht, 20 Jahre, würde ich sagen. Wann war der Traumhüter?
2002.
Das war meine Einstiegsdroge damals. Also die besten Fußballbücher, die es gibt. Das sage ich hier nicht, weil ich irgendwie noch...
Interessant vielleicht noch...
Ein kurzer Werbeblock im redaktionellen Bereich.
Wirklich vom Herzen.
Interessant vielleicht noch, weil wir ja so ewig über den Elfmeter diskutiert haben. Heute gibt es ja den Mythos, war das ein Elfmeter im Endspiel heute vor 50 Jahren? Hölzenbein kommt im Strafraum zu Fall. Damals war für jeden klar, das ist ein Elfmeter. Ich habe mir das ja fürs Buch auch 50 Mal angeschaut. Es war auch ein Elfmeter. Langer Pass von Overath, Hölzenbein im Strafraum, Wim Jansen fährt ihn voll rein. Der Mythos entstand erst 3 Monate später, weil ein Bild-Zeitungsreporter in Frankfurt langweilig war, der wusste nicht, was schreiben und hat eine Geschichte gemacht, Hölzenbein, der Schwalbenkönig, lässt sich fallen und hat das riesen aufgeblasen und plötzlich 3 Monate später haben dann alle diskutiert, war es denn ein Elfmeter bis heute.
Und wenn wir jetzt den Bogen spannen über dieses halbe Jahrhundert zum heutigen Tag und zu dem, was uns in dem Turnier bei der EM jetzt noch bevorsteht, hast du erwartet, dass die Niederlande, die damals im Finale standen, so weit kommen, dass sie jetzt im Halbfinale der Euro stehen?
Nee, nicht unbedingt. Ich glaube, wenn man jetzt anschaut, wer überhaupt im Halbfinale ist, über die Engländer haben wir schon gesprochen. Im Grunde sind es 4 große Nationen. Die große Überraschung ist ausgeblieben. Ich glaube, die Spanier haben es verdient. Insgesamt, wenn man das ganze Turnier anbelangt, die Holländer haben sich hinten raus gesteigert, auch gestern in dem Spiel, war dann schon im Laufe des Spiels, haben sie sich sehr gesteigert und haben es sicherlich auch verdient. Aber es sind auch 2 Mannschaften weitergekommen, von denen für mich Frankreich der Favorit ist, ehrlich gesagt, auf diesen
Immer Turnier. Noch?
Ja, ich glaube, die Franzosen machen es ähnlich wie 2018. Sie stehen stabil und wenn ich vorne Mbappé habe, Kolomouani und Dembélé, das hat schon Qualität und vorher haben wir über das Thema Qualität gesprochen. Ist vielleicht nicht der attraktivste Fußball, aber ich kann mir vorstellen, dass die den Spaniern wehtun können.
Stefan, für dich Spanien der einzig logische Titelträger?
Nee, logisch nicht, weil da bin ich schon bei dir auch. Dass die Franzosen wirklich stabil stehen und wenig zulassen und vorne haben sie eben ihre individuelle Klasse und Qualität, überhaupt keine Frage, aber... Ich hoffe, dass die Spanier jetzt auch ins Finale einziehen und von der anderen Seite sage ich Vorteile bei der Niederlande.
Was ist denn mit England? Ich meine, wir haben drüber gesprochen, die haben uns enttäuscht in dem Turnier, aber jetzt sind sie wieder im Halbfinale. Die waren bei den letzten Euro im Finale, im ersten Elfmeterschießen gegen Italien verloren. Warum sollen die das nicht irgendwie ziehen? Also Qualität ist ja da.
Absolut. Ich glaube, dass die Qualität ist da, die Leistung noch nicht so, aber sie haben es ins Halbfinale geschafft. Das muss man halt auch mal anerkennen. Die sind im Halbfinale, da wo Deutschland gerne wäre, und die haben immer dieses Quäntchen, diese Qualität vorhanden, um Entscheidungen herbeiführen zu können. Und ja, die Engländer haben jetzt auch in der Vergangenheit bewiesen, dass sie einziehen können in ein Finale und sind und trotzdem heiß auf
können
die
sie jetzt auch sagen, eben.
Sie kopieren im Grunde unser ehemaliges Fußball-Deutschland. Sie kommen irgendwie durch und am Ende gewinnen sie Elfmeterschießen. Genau.
Absolut kurios, dass wir in Deutschland jetzt darüber staunen, wie England ins Halbfinale kommt, weil wir sind Jahrzehnte so im Halbfinale und Finals gekommen. Ich wäre mal gern dabei in der Kabine, was der denn eigentlich für Anweisungen gibt, der Trainer Gareth Southgate, weil das kann man null erkennen, was die eigentlich wollen im
Ob
Spiel.
Ob er überhaupt da ist.
Außer stabil stehen. Mich erinnern die immer an so eine Amateur-Oberligamannschaft, die schon seit 15 Jahren zusammenspielt, die alle richtig gut kicken können, die aber nicht mehr so richtig Lust haben zu laufen. Die wissen, mit Bellingham haben sie da einen drin, der macht schon irgendwas. Und die anderen denken so, komm, lass uns das wieder nach Hause schaukeln, so irgendwie stabil stehen und einen machen wir noch rein. Es ist auch ziemlich heiß hier,
puh. Du kannst nicht sehen, wie der Thomas dich von der Seite anguckt. So nach dem Motto, was redet der denn da?
Ich glaube, es gab sicherlich das ein oder andere Spiel von den Engländern, wo auch der ein oder andere von uns oder hier mal kurz weggenickt ist. Das ist nicht der spektakulärste Fußball, den sie gespielt haben, aber sie stehen im Halbfinale. Und am Schluss geht es natürlich in diesem Spiel darum, Spiele zu gewinnen. Und wir haben es geschafft, mit der deutschen Nationalmannschaft eine Euphorie zu entfachen. Das ist in England sicher nicht der Fall. Wenn ich an die Österreicher denke, die haben fantastisch Fußball gespielt, haben auch eine Euphorie entfacht in ihrem Land, aber sind eben auch leider ausgeschieden. Und am Schluss ist Fußball auch pragmatisch. Und ich gehe schon davon aus, dass er ihnen etwas mit auf den Weg gibt, auch wenn wir alle enttäuscht sind über die Art und Weise.
Aber erkennst du, was sie machen wollen?
Gewinnen wollen sie.
Nein, es ist, man erkennt schon, dass sie eine sehr defensive Taktik haben.
Stabil stehen,
und nach dem Rückstand haben sie es dann ein bisschen offensiver gemacht, um es nach dem Ausgleich sofort wieder zu korrigieren. Aber es ist der erfolgreiche Weg. Und ich sage es nochmal, Frankreich ist auch so Weltmeister geworden über eine extrem stabile Defensive und über eine Umschaltbewegung. Und ob das jetzt gut ist für den Fußball, dass es erfolgreich ist?
Learning für die Weltmeisterschaft, weniger Euphorie im Lande definitiv.
Nein.
Wir dürfen keinen so positiven, offensiven, schnellen Fußball spielen.
So hat er es nicht gesagt. Du bist
im Gegenteil. Wir werden, wenn das so weitergeht mit unserem Fußball, mit Euphorie, mit Intensität, werden wir Weltmeister.
Der geilste Titel ist ja der, den wir dann holen, wenn wir auch noch mit vielen Toren und richtig nach vorne und großem Spaß.
Ja.
Das wird das
Ziel. Aber gibt es eigentlich einen Trend aus deiner Trainersicht bei dieser Europameisterschaft, wo du sagst, okay, der Fußball hat sich in die und die Richtung auch taktisch entwickelt? Oder ist das ein Turnier, was keinen so einen klaren Trend vorgibt für die Zukunft?
Also ich finde, den ganz klaren Trend kann man nicht erkennen. Es ist schon so, dass egal ob die Mannschaften mit einer Vierer-, Dreier-, Fünferkette spielen, sehr viel Wert auf Defensive legen. Es gab ein paar Mannschaften wie Österreich, Schweiz, Deutschland oder auch Georgien, die als Team da ein bisschen mutiger und aktiver agiert haben. Ansonsten glaube ich schon, dass gerade die Teams, die jetzt weiter sind, absolut Wert auf die Defensive legen. Zu Beginn gab es kaum Standardtore, mehr Eigentore, sage ich mal, die aber natürlich auch größtenteils erzwungen waren. Das hat sich jetzt ein bisschen gedreht, jetzt kommen auch ein paar Standards dazu. Aber so diesen absoluten Trend habe ich persönlich jetzt noch nicht erkennen können.
Was ja, fand ich, dieses Jahr wirklich neu war für mich, ich schaue nicht ganz so viel Fußball wie der Thomas Letsch, war nicht bei der EM, sondern Bayer Leverkusen. Also wir haben ja Ballbesitzmannschaften ganz oft wie Barcelona gehabt, die versucht haben, den Gegner in die Breite zu ziehen. Also wenn wir uns den Gegner wie ein Kaugummi vorstellen, die immer versucht haben, die Abwehr ganz lang zu ziehen, bis sie platzt, indem sie die Außenstürmer ganz aus hatten. Bayern Leverkusen macht genau das Gegenteil mit dem Gegner. Die haben genauso viel Ballbesitz und die versuchen, den Kaugummi, die Abwehr des Gegners, so zusammenzuknüllen, indem sie auf ganz engen Raum spielen und dann plötzlich der Pass nach außen. Das war für mich wirklich dieses Jahr was Neues, weil es auch ein sauschwieriger Fußball ist. Und das kann man bei einer Europameisterschaft wahrscheinlich nicht erwarten, dass der schwierigste Art Fußball gespielt wird. Aber ich finde, die deutsche Mannschaft ist eigentlich die am besten dazu geeignet ist. Mit Spielern wie Musiala, Havertz und Wirtz. Und das ist ja auch ein Dreieck für die Zukunft, dass die versuchen, die Gegner wirklich da zu ballen und dann plötzlich, vielleicht sogar auf Sané, der Pass nach außen, bam, und dann nach innen.
Stefan, was hast du?
Gut an.
Hört sich gut an, mit dem Kaugummi.
Ja, mit dem Kaugummi, ja.
Was haben wir gesehen? Wir haben, glaube ich, viele Weitschüsse gesehen, wo wir uns, glaube ich, in der Bundesliga mal darüber aufgeregt haben, auch aus der zweiten Reihe eben abzuziehen. Ich glaube, das hat man
schon. Worüber hast du dich aufgeregt, dass das zu selten passiert?
Genau. Oder, ja, genau. Okay. War ja in der Bundesliga extrem, extrem selten, dieses Klein-Klein und dann versuchen eigentlich über Kombinationen eben zum Abschluss zu kommen. Ich glaube, das hat sich schon verändert. Ich habe Mannschaften gesehen wie Georgien und Rumänien, die mich schon begeistert haben, aufgrund, weil sie mutig gespielt haben. Also normalerweise in den letzten Jahren haben sie sich reingestellt und haben versucht, erstmal keinen zu bekommen. Genau das Gegenteil war der Fall. Das finde ich schon, das hat man auch erkannt. Und wenn du in die K.O.-Spiele gehst, ist es schon extrem immer taktisch geprägt. Und das siehst du bei den Franzosen, das siehst du bei den Niederlanden. Das siehst du nicht bei Spanien, das muss ich sagen. Die spielen immer ihr System, ja, was sich ein bisschen verändert hat. Sich auch mal fallen zu lassen und nicht nur Tiki-Taka, sondern jetzt haben sie auch diese Außenspieler mit dem Tempo. Ich glaube, da hebt sich Spanien von allen Halbfinalisten jetzt ab. Aufgrund der Attraktivität des Spiels muss man schon sagen, dass Spanien da den schönsten Fußball spielt.
Und weil noch so wenig Geld bei uns im Schweinchen ist, haue ich noch mal einen raus. Was für mich klar ist, es gibt keine Kleinen mehr im Fußball, denn du hast ja erwähnt, die Georgier und andere haben uns begeistert. Bis auf Schottland waren sie eigentlich alle relativ auf einem Niveau. Dafür 3 Euro.
Jetzt wollen wir die, die Kirche mal dort.
Ja, bitte. Kurze Pause mit dem Hinweis auf unsere Golfübertragung direkt nach diesem Doppelpass und dann melden wir uns gleich nochmal zurück.
Ja, vielen Dank, Flo. Hier ist leider ein bisschen Regenwetter angesagt heute in Eichenried bei den 35. BMW International Open. Deshalb haben wir die Pullover aus dem Schrank gezogen. Am Freitag sah das allerdings ganz anders aus. Strahlender Sonnenschein und 15.000 Zuschauer. Und alle wollten sie ihn sehen, den erfolgreichsten Golfer der deutschen Geschichte, Bernhard Langer. Es war sein letzter Turniertag auf deutschem Boden. Wir wollen natürlich nachher nochmal reinschauen, aber was wir vor allem wissen wollen, wer es hier macht. Denn es ist ein knappes Ding. Finaltag, wie gesagt. Und ab 13.30 Uhr sind wir live dabei bei Sport1. Hier gibt es eine kurze Unterbrechung, dann gibt es aber nochmal den fenster.com EM-Doppelpass und dann einfach dranbleiben zur Entscheidung aus Eichenried.
So, wir sagen zum letzten Mal hallo hier am heutigen Sonntag beim fenster.com EM-Doppelpass. Freuen uns sehr, dass Sie weiter dabei sind. Ruth ist bei uns in der Runde angekommen und hier ist schon, wer isst denn heute schon Weihnachten? Der Ronald hat uns Bücher mitgebracht, nehmen wir uns gleich gerne. Ruth, was hast du?
Ich habe auch noch was Schönes. Bevor ich die Spenden vortrage, habe ich noch entschlüsselt, wie die Engländer plötzlich Elfmeter schießen können. Denn Jordan Pickford, gucken Sie mal, hat sich die Schweizer Schützen alle auf die Trinkflasche gedruckt. Und da steht tatsächlich bei Akanji Dive Left, er ist ja auch nach links unten abgetaucht und hat den von Manu Akanji gehalten. So geht's, oder?
Ja, das ist also die Weiterentwicklung von Jens Lehmanns Zettel.
Ganz genau. Und jetzt noch zu den Spenden. Vielen Dank. Und zwar bedanken wir uns beim Expertenstammtisch Gleis 5. Iris und Dieter HSV Fanclub Hamburg Bierkrug, Fine Line Sylt, Strandkorb Profis SV Drochersen Assel, VfB Betzau, Valerie und Katharina aus Waldbrühl, Opa Willi and Friends. Die sind anwesend. Glücksspieltreff Schwabenjungs. Die haben wir heute auch schon gehört, auch anwesend. Familie Meierus aus Luxemburg und die Neupotzer Mittwochsradler aus der Pfalz. Dankeschön. Vielen Dank. Und wir haben es heute schon berichtet. Die Bewerbungsphase für unser neues Sportunterhaltungsformat läuft. Gerne mitmachen. So geht's.
Die größte Sportchallenge der Welt kommt endlich nach Deutschland. Bewirb dich jetzt. Exathlon Germany, demnächst auf Sport1.
Auf exathlon.de kann man sich bewerben. Danke dir, Ruth. Danke für die Spenden. Danke in die Runde. Haben wir jeder ein Bierchen zum Anstoßen? Thomas, andere Seite, da.
Prost.
Wünsche noch einen schönen Sonntag. Viel Spaß jetzt beim Golf. Letzte Runde München-Eichenried. Und nächsten Sonntag sind wir noch mal da mit dem EM-Doppelpass. Dann vor dem Finale machen wir sie fit. Wir sind gespannt, wer dann drin steht. Sagen jetzt erstmal Tschüss und bis ganz bald. Und viel Spaß noch im Programm von Sport1. Ciao und Prost. Ciao.